Und bedürfnisorientiert heißt einfach, dass ich in erster Linie, egal ob ich Mama bin oder keine Mama bin, gucke, was meine Bedürfnisse sind. Mhm. Das heißt Selbstfürsorge. Mhm. Darum geht's. Und wenn du dich mit dir selber verbindest und dich um dich kümmerst, dich selber liebst, dann kannst du auch geben nach außen und andere lieben.
Wie schön, dass du da bist beim Podcast Klartext bei Katharina Pugacelski. Dein Podcast für klare Worte und Blicke hinter die Kulissen der verschiedenen Themengebiete. In meinen Beiträgen geht es um Mode, Genuss und Wohlfühlen, aber auch um Dankbarkeit, Selbstfürsorge, Empowerment und wie wichtig ein Netzwerk an starken Frauen ist. Unterstützt wird das bunte Potpourri mit beeindruckenden Gästen, die uns an ihren aktuellen Themen teilhaben lassen, uns vielleicht auf etwas ganz Neues lenken oder zum Nachdenken anregen. Nicht mehr, nicht weniger, das ist Klartext bei Katharina Pugacelski. Ich bin Moderatorin, Diplom-Kulturarbeiterin, Schauspielerin, Bloggerin, Selbstliebe-Verfechterin, Model und Stylistin. Du würdest mich so glücklich machen, wenn du mir zum einen eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt und mich an deinen Gedanken teilhaben lässt. Entweder auf iTunes oder auch gerne auf Instagram, wo du mich unter meinem Namen findest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Deine Katharina. Kathi Weber ist eine Moderatorin in der deutschen Fernsehlandschaft und damit eine Kollegin von mir. Sie hat ganz viel Erfahrung im deutschen Fernsehen, hat lange Jahre unterschiedlichste Formate moderiert, ist für mich persönlich auch die geborene Moderatorin. Das Wissen hat sie weitergegeben, gibt sie weiter in ihrer eigenen Moderationsschule. Aber neben ihrer Karriere und Tätigkeit als Moderatorin ist ihr Riesenthema ihre Leidenschaft, die gewaltfreie Kommunikation. In dem Interview wirst du ganz viel darüber erfahren. Und weil ich nicht nur Elternhörer habe, sondern auch Menschen ohne Kinder, wenden wir die gewaltfreie Kommunikation in den unterschiedlichsten Bereichen an, sodass es verständlich wird. Ihr Steckenpferd ist natürlich die Eltern-Kind-Beziehung. Sie gibt ganz tolle Beratung regelmäßig. Gleichzeitig tourt sie durch Deutschland und bringt den Menschen bei, wie sie mit gewaltfreier Kommunikation leichter und schönere Beziehungen zu ihren Kindern aufbauen. Ihr Baby ist ein Online-Kurs, der im Frühling online gehen wird. Und weißt du was? Du kannst da einen Platz gewinnen. Das erzähle ich dir am Ende dieser Folge, wie. Und sie hat mit einer Kollegin auch ein Kinderbuch geschrieben. Das kannst du auch am Ende der Folge gewinnen. Sie hat auch einen ganz tollen Podcast, wo du ganz viel Learnings tatsächlich mitbekommst, Gratis-Learnings, wie du die gewaltfreie Kommunikation in deinem Alltag einbauen kannst mit deinen Kindern. Kathi, es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich hoffe, diese Freude, die wir beide empfunden haben, überträgt sich auf euch. Und entschuldigt bitte, die ersten 10 Minuten geht es tatsächlich nur um mich, was gar nicht meine Absicht war. Aber Kathi ist halt auch einfach eine coole Socke, die das irgendwie dann auch schafft, sofort in den ersten 10 Minuten das Thema gewaltfreie Kommunikation zu platzieren. Und das finde ich super, so ist man sofort im Thema. Wir freuen uns auf euer Feedback zu dieser Folge und jetzt ganz viel Spaß mit der wunderbaren, einzigartigen, sprudelnden, kreativen Kathi Weber.
Ja, liebe Kathi, wir sitzen in deinem Beratungszimmer, habe ich das richtig gesagt, im Prenzlauer Berg?
Ja, also im Prenzlauer Berg stimmt. Quote. Beratungszimmer, also wir sitzen in meinem Büro, würde ich sagen, in der Beratungsecke.
Die wunderschön ist.
Und das ist mein kleiner Raum hier. Herzlich willkommen.
Ja.
Und du hörst die Feuerwehr vielleicht im Hintergrund.
Ja.
Prenzlauer Berg, direkt Ecke Eberswalder, da fährt gefühlt alle 5 Minuten die Feuerwehrkrankenwagen vorbei. Das gehört jetzt zu dieser Folge dazu.
Ja, ist cool. Es macht es auch so ein bisschen cooler.
Urbaner.
Ja.
Die Straßenbahn hören wir vielleicht gleich auch noch, weil die Fenster sind nicht so gut isoliert.
Aber du weißt, dass das hier so der Ort ist, wo mir alle Zugezogenen und alle Touristen sagen, hier ist das wahre Berlin.
Ist es so?
Ja, wird mir ganz oft gesagt.
Aber nerven die mich so, diese ganzen Touristen?
Bist du dir dessen bewusst, dass du im wahren Berlin lebst?
Nee, weißt du bisher nicht. Ich fühle mich sehr wohl hier. Du kommst ja vom Arsch der Heide, haben wir festgestellt.
Oder andersrum.
Genau. Auf jeden Fall, er hat dein Taxi recht lange gebraucht.
Man muss vielleicht dazu erklären, Berlin ist, also man weiß, dass es sehr groß
ist. Es ist wirklich sehr groß.
Und wir sind ja auch leider, auch die Zugezogenen, man ist so sehr in seinem Bezirk.
Ja, auch die hier Geborenen.
Ist ganz schlimm und man hat maximal 2 bis 3 Bezirke und eine Freundschaft aufzubauen über so eine Entfernung, da muss man sich schon sehr mögen.
Kaum möglich. Ja. Wirklich kaum möglich. Es ist ja im eigenen Bezirk teilweise kaum möglich.
Ja,
weil es 3 Straßen weiter ist. Ja. Ja.
Da sind schon Beziehungen zerbrochen, ne?
Also ja, also das wir hier heute zusammensitzen, Wahnsinn. Ist einfach ein Fest, oder?
Kathi, wir müssen erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, weil es war für mich so ein Moment.
Ja, genau. Wer ist das?
Beschreib du doch mal.
Ich? Es war auf einem Event in Berlin-Mitte.
Ja.
Ja. Und da du standest da auf einmal.
Und du auch.
Ja. Und da war eine Kollegin von mir, die dich offensichtlich kannte. Mhm. Und du sie. Mhm. Und auf einmal waren nur noch wir im Gespräch. Ja. Und ich kann dir gar nicht mehr sagen, worüber wir alles gesprochen haben. Auf jeden Fall haben wir relativ schnell über vieles gesprochen.
Ja, 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 ja.
Haben dann noch Instagram-Story gemacht. Mhm. Ich habe dir geholfen, du hast mir geholfen.
Das war toll.
Die Insta-Profis da. Und dann war klar eigentlich, dass wir uns wiedersehen werden.
Ja.
Und dann hat es furchtbar lange gedauert.
Wahnsinn, ne?
Ja, weil du ja am Arsch der Heide wohnst.
Und du auch.
Ja. I know.
Was nicht, also wir sind ein Jahrgang, das hat mich total gefreut.
Das heißt, dann runden wir ja auf. Darf ich das aussprechen?
Es ist ganz schwer für mich.
Echt?
Und jetzt habe ich eine Frage.
Oh.
Du bist ja Profi der gewaltfreien Kommunikation, darüber reden wir heute noch. Mhm. Wie könnte ich mit dieser magischen Zahl umgehen, wenn es mir schwerfällt? Was würdest du jetzt nach der gewaltfreien Kommunikation?
Also das Wissen, dass du dieses Jahr 40 wirst.
Oh Gott,
jetzt bricht das Interview jetzt ab. Das war's.
Das ist
die Tür knallt. Lass es hier und ich rede einfach weiter.
Ja, sehr schön.
Du reagierst dich draußen ab. Also mit dem Wissen, dass du dieses Jahr 40 wirst, scheinst du dich unwohl zu fühlen.
Ja.
Ja, ich würde erst mal gucken, welche Gefühle so da sind.
Okay, lass uns das machen, das ist
ja,
toll.
Okay.
Ja,
okay.
Wird es schmerzhaft für mich und peinlich?
Das weiß ich noch nicht, weil ich nicht weiß, was dahinter steckt.
Oh Gott. Okay, wir machen es.
Wir machen es, ansonsten reden wir einfach oberflächlich weiter.
Ja, genau.
Wie man das auf Events macht.
Wo hast du denn dein Kleid hergekommen?
Ja, genau. Also, du scheinst dich unwohl damit zu fühlen. Bist du nervös?
Nee.
Nein.
Nee.
Bist du ein wenig melancholisch?
Nee.
Nein. Bist du traurig?
Nee.
Nein. Bist du aufgeregt?
Nee.
Nein. Nervös?
Nee.
Nee, was hat man denn? Unwohl, was?
Ja, vielleicht.
Du fühlst dich unwohl. Bist du unsicher?
Mit der Zahl. Wir reden immer über diese Zahl, ne?
Über die Aussage, dass du dieses Jahr 40 wirst.
Nee, das auch nicht.
Ängstlich?
Nee.
Besorgt?
Nee.
Na, dann ist es vielleicht das Unwohlsein.
Soll ich dazu was sagen?
Du sollst gar nicht, du bist herzlich eingeladen. Du sollst bei mir gar nichts.
Aber ist jetzt der Moment, wenn wir das jetzt so machen würden, würde ich weiter schweigen? Oder
du schweigst ja gar nicht, du beantwortest ja die ganze Zeit. Also ich habe dich gehört. Ich weiß nicht,
aber dürfte ich das jetzt übernehmen? Weil ich habe das Bedürfnis, was zu sagen.
Wir sitzen ja auf meiner Couch. Ne?
Ja.
Ich habe jetzt hier so eine Gefühls- und Bedürfnisliste.
Ja.
Und ich bin jetzt, die kenne ich ja auswendig, bin jetzt schon einiges durchgegangen.
Ja.
Und jetzt würde ich nochmal feststellen, okay, also unwohl fühlst du dich auf jeden Fall. Hast du noch, kommt noch ein Gefühl hoch?
Ja.
Welches denn?
Also ich weiß nicht, ob es ein Gefühl ist.
Ja, das werden wir gleich feststellen.
Mir wurde beigebracht, mit 18 als Schauspielerin redet man nicht über sein Alter. Das ist gefährlich.
Okay, jetzt haben wir eine ganz andere Ausgangssituation, meine Liebe. Jetzt nehmen wir gar nicht unbedingt dieses Wissen, dass du 40 wirst, sondern es ist eher dieser Glaubenssatz. Wiederhole ihn doch nochmal, weil er so schön ist. Was ist in deinem Kopf festgesetzt?
In dem Moment, wo die Menschen wissen, wie alt man ist, ist es vorbei.
Okay, man redet nicht über sein Alter.
Als Frau ab 30 nicht mehr.
Okay, und jetzt weißt du, dass du 40 wirst. Das heißt, fühlst du dich... ich brauche einen Moment. Es ist ja schon, in welche Richtung geht das denn? Also es ist dir unangenehm.
Na, das vielleicht nicht, ist eher so ein Angstgefühl.
Ach doch, eben habe ich dich gefragt.
Das stimmt.
Aber ist übrigens sehr interessant, ja. Dass erstmal meistens so, nein, fühle ich nicht. Nein,
super.
Ich habe keine Gefühle. Ich denke mal, wir bleiben ganz ruhig, weil jeder Mensch hat Gefühle.
Richtig, ja.
Also ist doch so eine gewisse, vielleicht ist Angst zu viel, vielleicht ist eine gewisse Unsicherheit, ja. Wie es weitergeht.
Ja, genau, vielleicht das. Hm. Aber tatsächlich, und das finde ich ganz interessant, nur bezogen auf so dieses, wie beruflich, privat stört es mich gar nicht. Finde ich es eher schön.
Ach was.
Ja. Wieso lachst du denn da?
Ach, weil das so Loriot war. Ach was. Ich habe gerade die Nudel im Gesicht. Egal, komm. Wer Loriot nicht kennt, weiß jetzt überhaupt nicht, wovon
und
wir reden.
Und erklären ist auch langweilig.
Ja,
ne?
Genau. Ach was. wo waren wir jetzt?
Na, das ist mir, also ich weiß ja nicht, wie es anderen Frauen geht oder dir.
Ach, beruflich.
Privat finde ich super.
Ist doch kein Problem. Deine Situation ist die, dass du beruflich diesen Glaubenssatz hast, über sein Alter redet man nicht und
genau.
Ab 30 bist du eigentlich nichts mehr wert.
Genau.
So, das ist ja nichts mehr wert, ist eine Verurteilung. Ja?
Ist vielleicht ein bisschen groß, aber wahrscheinlich liegt es drunter. Ne?
Beruflich. Und jetzt merkst du, wie du fühlst dich unwohl damit, du bist ein bisschen... Ja, ängstlich ist zu viel, ein bisschen unsicher, wie es weitergeht. Das heißt, was sind so Gefühle? Und diese Gefühle führen uns jetzt auf Bedürfnisse hin. Und das sind gerade alles Gefühle, die wir genannt haben, die führen auf unerfüllte Bedürfnisse hin.
Mhm.
Und das sind unsere Schätze.
Mhm.
Das heißt, die Frage ist, wenn du sagst, ey, ich weiß, ich werde dieses Jahr 40 und man redet nicht über sein Alter. Ich merke so, ich fühle mich echt richtig unwohl damit.
Mhm.
Welches Bedürfnis unerfüllt ist?
Und spannend,
da würde ich dich jetzt fragen, ob es da die Annahme ist, dich anzunehmen mit dem Alter, was du hast.
Mhm.
Kann das sein?
Nö, weil ich privat habe ich es ja nicht.
Nee, beruflich, genau. Geht es um eine finanzielle Sicherheit?
Nö, weil es ist ja eine gute Sicht. Es ist tatsächlich, ich glaube, es hat ganz viel damit, es wurde uns halt so beigebracht.
Mhm. Genau, nur wenn dieser Glaubenssatz, der löst ja in dir was aus.
Mhm.
Und zwar diese Gefühle, die wir gerade genannt haben. Und die führen uns, die werden uns, also wenn wir hier in 3 Stunden noch sitzen.
Das machen wir nicht, weil es soll ja gleich um dich gehen.
wir werden das rausfinden. Hinter jedem Gefühl steckt ein unerfülltes Bedürfnis. Und wenn wir jetzt das Gefühl nehmen, dass du sagst, du fühlst dich damit unwohl, versuche ich jetzt einfach rauszufinden, um welches unerfüllte Bedürfnis es sich handelt. Und das kann mal schneller gehen und mal ein bisschen länger dauern.
Soll ich dir helfen?
Hast du eine Idee?
Ja.
Ja,
ja, vielleicht ist das so. Also ich mache es jetzt ganz kurz, weil wir müssen endlich zu was anderem kommen.
Nee, müssen wir nicht.
Doch, wir möchten.
Siehst du?
Das ist auch Teil der gefallenfreien Kommunikation.
Ja, genau.
Ihr werdet das alles noch merken. Das ist Wahnsinn.
Ich schenke dir übrigens gerade Wasser nach.
Ist herrlich. Ist auch ein schönes Geräusch. Kennst du diese Künstler, die Geräusche vom Mikrofon machen?
Mhm.
Ja, ja.
Bin ich nicht.
Ich auch nicht. Also ich breche es mal runter, weil ich vermute, das ist es. Und wir wollen hier noch nicht noch 10 Stunden sitzen.
Doch.
Nein.
Entschuldige bitte, ich höre jetzt auf. Es ist wirklich unverantwortlich hier.
Man kann die Frau auch buchen.
Für was jetzt genau?
Oh Gott. Ich glaube, für vieles. Ne?
Ja,
ja,
für vieles. Jetzt komm auf dein Bedürfnis. Ich bin total gespannt. Weil gerade, ich habe ein paar Ideen, sag doch mal.
Also Kathi guckt gerade parallel auf ihre Karte und ist ganz interessiert.
Mhm.
Ja. Damals war ich ja in der Annahme, ich werde Schauspielerin.
Mhm.
Ne? Und deswegen war es ja schlimm, 40 zu werden.
Ja.
Und dieser Glaubenssatz ist geblieben, auch wenn ich jetzt was ganz
verrückt,
anderes mache.
Ja, ist doch verrückt.
Und vielleicht ist dann irgendwo tief in mir drin, dass ich eigentlich gerne noch spielen würde. Maybe. Und
nee,
dafür
das ist
dafür
kein
ist
Bedürfnis.
Zu spät.
Deswegen habe ich eben dieses von Annahme, also dieses Selbstliebe kann es ja auch sein.
Mhm.
Und zwar in dem beruflichen Kontext. Also die Selbstannahme kann es sein. Und dann, Katharina fängt an nachzudenken.
Ja, aber ich glaube, wisst ihr was?
Ehrlichkeit?
Nee. Du willst es jetzt wirklich raus?
Darf ich? Das ist mein Job.
Darf ich trotzdem? Wollen wir das im Gespräch lassen und nachher nochmal drauf kommen?
Ich würde gerne noch abschließend eine Frage
sagen. Okay, gut. Dann darf ich über
mal
dich sprechen.
Angenommen, wir hätten jetzt dein unerfülltes Bedürfnis herausgekommen, was wirklich manchmal eine Herausforderung ist. Also das ist jetzt nicht anormal, dass wir jetzt hier gerade einen Moment stocken. Okay, das ist völlig normal und dann reden werden wir weiter und ich führe dich da durch. Wenn wir das rausgefunden haben und es könnte sogar sein, dass es mehrere sind, dann ist das ein super Geschenk, was uns dieser alte Glaubenssatz gegeben hat. Weil du kannst jetzt dann gucken, wie du im Alltag Strategien findest, mhm. um dir dieses Bedürfnis peu à peu zu erfüllen. Mhm. Das heißt, du wirst dich immer mehr setteln, du wirst immer mehr zu dir kommen und der Glaubenssatz, der verpufft irgendwann.
Toll. Ganz toll.
Wahrscheinlich kann auch sein, dass eine Strategie ist, mit einem anderen Glaubenssatz zu arbeiten, ja. den alten Satz umzuformen, wie auch immer. Also da gibt es ja, ja Techniken.
Ja.
Das wäre dann so der, dann wärst du gebettet.
Ja.
Ja.
Also ich muss sagen, ich muss dir ein großes Kompliment machen. So. Es ist mir noch nie passiert in keinem Interview, mhm. dass es so sehr vom Plan abgewichen
ist. Oh, guck mal, sie stottert schon.
Ja, ich bin ganz geschockt von deiner Technik. Ich lasse mich mal aufgucken.
Ja, was denn? Auf meine Liste?
Nee, wir reden seit 10 Minuten nicht direkt über dich. Wahnsinn. Das hast du ganz toll gemacht.
Das war gar nicht meine Absicht.
Ja, weiß.
Ich interessiere mich sehr für Menschen und für dich vor allem.
Ja, geht mir ähnlich. Das ist unser Problem heute. Ja. Also pass auf, meine Liebe. Wo bist du denn geboren?
Ach, das möchtest du wissen?
Ja, das möchte ich jetzt unter anderem
in
auch wissen.
In Warntrupp.
Oho.
Nee, geboren bin ich in Steinheim. Also jetzt, wenn wir jetzt ganz genau...
Ja, bitte.
Ich bin in Steinheim geboren worden, in Barntrupp aufgewachsen. Barntrupp ist Nordrhein-Westfalen an der Lippe.
Ja.
Nicht zu vergleichen mit Lippstadt. Mhm. An der Lippe ist ein kleiner Fluss. Und das ist in der Nähe, um jetzt mal so die Zuhörer so ein bisschen abzuholen, Detmold, schon mal gehört. Ansonsten Bielefeld. Ja, Bielefeld gibt es. Ich weiß, es gibt dieses Phänomen, Bielefeld gibt es nicht. Doch, Bielefeld gibt es. Da bin ich groß geworden, in Nordrhein-Westfalen.
Und du warst wahrscheinlich ein quicklebendiges Kind, vermute ich mal.
Ja, was meinst du damit? Also ich war auf jeden Fall immer sehr präsent, würde ich mich beschreiben. Sehr willensstark, würde man heute sagen. Wobei das im Sinne der GfK alles Bewertungen sind.
Ja.
Das ist nicht... Ich mache immer meinen Mund auf. Also so wie du mich heute kennenlernst, irgendwo hat es ja angefangen.
Ja, ja.
Und ich habe einen starken Sinn für Gerechtigkeit. Mhm. Ja, ich möchte, dass es allen gut geht und ich möchte so akzeptiert werden, wie ich bin.
Mhm.
Und habe in der Schule sehr viel Mobbing erlebt.
Okay.
Was mich bis heute sehr prägt und am Ende vielleicht auch ein Auslöser dafür sein kann, dass ich jetzt mit der gewaltfreien Kommunikation arbeite.
Hast du das immer offen gesagt oder ist das neu, dass du sowas sagst mit dem Mobbing?
Wo offen sage?
In den Medien allgemein.
Habe ich in den Medien noch nie drüber gesprochen, weil mich nie jemand, das kam da nie drauf.
Mhm.
Nur ich mache da überhaupt kein Geheimnis drum.
Ja, also ist doch super.
Ja. Es gab in meiner Schule den Anti-Katharina-Club mit Clubausweis.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja, es war wirklich schlimm. Und es hat bis heute dieses starke... Ich arbeite mich so daran ab, mir ist so wichtig, dass mich alle mögen.
Mhm.
Dabei weiß ich, es können mich gar nicht alle mögen.
Genau.
Und es ist mir auch eigentlich Wumpe. Nur es sitzt so tief wie dein Glaubenssatz.
Mhm.
Man redet nicht über sein Alter.
Genau.
Und 40 ist, so. Hab ich so dieses drin, könnte mich jetzt nicht mögen. Dabei bin ich eigentlich... Also ich trete auf, ich komme in den Raum rein, ich rede, also ich weiß nicht auf so, oh Gott, was könnte ich jetzt machen, dass sie mich alle mögen? Also es beschäftigt mich eigentlich gar nicht.
Wahnsinn.
Nur es schwemmt, also da arbeite ich mich immer wieder dran ab, das wird mein Lebensthema. Also.
Aber es ist total gut, dass du das so sagst, weil ich glaube, viele Leute, die da so reinkommen oder vielleicht auch so denken, oh, das ist nicht meins, dass die denken, na, wenn der Glaubenssatz nicht präsent ist, dann ist das nicht so. Ich finde es super, dass du das ansprichst, dass so ein Glaubenssatz auch da wabern kann, obwohl der einen gar nicht... so wirklich beschäftigt, ne?
Ja, die sitzen meistens ganz versteckt und die fallen dir ja auch erstmal gar nicht so auf, weil sie so normal in deinem Leben sind.
Ja.
Und auch so Erfahrungen, es geht ja auch um Erfahrungen in der Vergangenheit, wo Grenzen überschritten wurden für dich.
Mhm.
Und da können sich einfach diese sogenannten Trigger setzen.
Ja.
Und dann entwickelst du Verhaltensweisen als Schutz, die absurderweise meistens gar nicht dazu dienen, dich zu beschützen.
Ja, ja.
Und das ist dann wie so ein alter Trampelpfad. Den bist du gewohnt zu gehen in Stresssituationen. Das heißt, wenn ich merke irgendwie, hier irgendwie, ich werde nicht gesehen, nicht gehört oder irgendwie, der mag mich jetzt gerade jemand nicht so, dann kann das passieren, dass ich, obwohl ich schon so an mir gearbeitet habe und verschiedene Methoden parat habe, nicht gut aufgestellt bin an dem Tag und ich gehe den alten Trampelpfad, ich flippe aus, ich werde panisch, ich bin durcheinander, ich will so.
Ja.
Nur mittlerweile schaffe ich es immer mehr, meinen neuen Weg zu gehen, den ich mir mühselig erarbeitet habe. Das heißt, ich habe angefangen, mir zu gucken, wo kann der Weg lang gehen. Ah, da müssen Bäume gefällt werden, da müssen Steine zur Seite gelegt werden, da muss Beton gegossen werden und so weiter. Und mittlerweile ist es ein Weg, den du auf jeden Fall entspannt gehen kannst.
Ja.
Nur in Stresssituationen ist das Nervensystem, wenn du wirklich gerade einen schlechten Tag hast, immer erst den alten Weg.
Ja.
Der ist immer mehr getrampelt. Und Das ist total normal.
Mhm. Weißt du, was ich mich gefragt habe jetzt in der Vorbereitung auf dich? Dass ich mich frage, ob Leute von außen oder die das erste Mal mit gewaltfreier Kommunikation zu tun haben, ob es oft passiert, dass man das verwechselt mit irgendwie im weitesten Sinne esoterisch-spirituellen Themen oder auch der Psychologie. Würdest du sagen, da gibt es oft Missverständnisse und wo würdet ihr euch selber einordnen?
Ja, diese Reaktion gibt es. Mhm. Hören wir auf mit dem ESO-Scheiß. Mhm. Dann gibt es die Reaktion, hey, wieso, ich bin doch gar nicht gewalttätig.
Ah, spannend, ja.
Ja, also so Ablehnung aus zwei verschiedenen Richtungen. Mhm. Oder eben dieses, aha, interessant, erzähl mal mehr.
Ja.
Also das sind eigentlich so die drei Optionen und die erlebe ich immer wieder.
Ja.
Und ich bin ja eher mit der GfK im Moment hauptsächlich tätig im Elternbereich.
Genau.
Also dass ich Eltern berate und unterstützend zur Seite stehe und in diesem bindungsbedürfnisorientierten Bereich. Und für mich ist die gewaltfreie Kommunikation einfach die Sprache für ein friedvolles Miteinander.
Mhm.
Und die Sprache für eine bindungsbedürfnisorientierte Elternschaft. Wenn jetzt hier Hörer dabei sind, die keine Eltern sind, bindungsbedürfnisorientiert geht ja auch mit sich selber.
Wollte ich nämlich gerade sagen.
Also Bindung ist eines der Bedürfnisse des Menschen. Es gibt ganz viele Bedürfnisse. Es ist eins davon.
Mhm.
Und bedürfnisorientiert heißt einfach, dass ich in erster Linie, egal ob ich Mama bin oder keine Mama bin, gucke, was meine Bedürfnisse sind.
Mhm.
Das heißt Selbstfürsorge.
Mhm.
Darum geht's. Und wenn du dich mit dir selber verbindest und dich um dich kümmerst, dich selber liebst, dann kannst du auch geben nach außen und andere lieben und so weiter und so fort.
Aber da sind dir erstmal ganz viele Jahre passiert, ehe du da angekommen bist.
Ja.
Du bist ja dann, also wir sind jetzt stehen geblieben bei der nicht so schönen Schulsituation.
Ach stimmt, ja. Da war ja was.
Was hat das mit dir damals gemacht und wie hast du dich da freigeschaufelt?
Oh.
Weil das ist ja schon eine Nummer, ne?
Ja, ich habe jeden Mittag, also in meiner Wahrnehmung habe ich jeden Mittag heulend am Esstisch gesessen.
Also du hast es deinen Eltern gezeigt?
Ja, nur meine Eltern haben nichts gemacht. Und meine Eltern können mir das bis heute nicht beantworten, warum sie nicht aktiv geworden sind.
Mhm.
Ich wollte ums Verrecken die Schule wechseln.
Mhm. Wäre ja auch eine Lösung gewesen im Zweifel, ne?
Ja, die war eine Stunde entfernt mit dem Bus.
Okay.
Ja, nur ich wollte das. Ich hätte es gern einfach ausprobiert. Also ich verstehe, ich kann das bis heute nicht nachvollziehen, warum sie noch nicht mal mit der Schulleitung gesprochen haben.
Mhm.
Und ich rede da immer mal wieder drüber. Vor allem mit meiner Mutter. Ich mache meinen Eltern da überhaupt keinen Vorwurf. Ich finde es nur spannend. Ich gehe natürlich heute ganz anders mit meinen Kindern um.
Mhm.
Ja, also wenn da was in der Schule ist, dann gehe ich sofort hin und versuche in den Austausch zu kommen.
Ja.
Und eben, und das ist im Sinne der gewaltfreien Kommunikation, wenn ein Konflikt da ist, eine Lösung zu finden, die für alle okay ist. Das heißt, mit dieser Lösung, dass sich alle wohlfühlen. Das heißt, nicht einer bestimmt, wie es gemacht wird.
Mhm.
Ja, also ich habe da mittags gefühlt jeden Mittag heulend am Esstisch gesessen.
Wahnsinn.
War wirklich, also sind dann so Situationen, du sitzt alleine auf dem Schulhof und isst alleine dein Pausenbrot und keiner redet mit dir und alle drehen sich von dir weg.
Mhm.
Dann habe ich irgendwie den Weg gefunden. Ich hatte immer so eine blöde Sonderstellung an der Schule. Also entweder mochte mich keiner oder ich war so gehypt.
Ah, spannend, ja.
Ja, so. Naja, irgendwie habe ich es überstanden.
Mhm.
Und habe mich dann irgendwie, man muss ja studieren. Übrigens ein Glaubenssatz, ja. Man muss ja was aus dir machen.
Es muss ja unbedingt.
Ja, und wenn du was anfängst, dann machst du es auch zu Ende. Ja, und dann habe ich einen Platz BWL in Münster bekommen. Ich bin, glaube ab meinem 6. oder 7. Lebensjahr quasi täglich im Reitstall gewesen und hatte dann zum Ende meiner Abiturzeit, war ich, sag ich mal, in Deutschland recht gut unterwegs. Jedes Wochenende Turnier und Dressur bin ich geritten, also Hochleistungssport.
Hat dich das glücklich gemacht?
Ja, da war ich sehr drin. Ich glaube, das hat mir einfach sehr geholfen in dieser Zeit, ja. Und Münster, Studienplatz passte ja. Münster ist ja die Hochburg des Reitens. Also habe ich ein Pferd mitgenommen und bin dann da noch mal mehr ins Training rein. Und ich war eigentlich mehr im Reitstall als an der Uni.
Mhm.
Und wenn, bin ich morgens um 6 aufgestanden in Reitstall, habe Unterricht bekommen, bin dann vom Reitstall, habe mich da umgezogen, bin mit dem Fahrrad zur Uni, um in der Uni einzuschlafen, um dann nach der Uni wieder in den Reitstall zu fahren. Und meistens war ich zweimal im Stall, weil es war Hochleistungssport. Ne? Also
ja.
Wir haben morgens trainiert, nachmittags nochmal raus, ein bisschen Schritt und so weiter. Und ich hatte überhaupt keinen Bezug zu den Leuten da. Und dann habe ich eigentlich viel rumgejammert, es ist nichts für mich und so weiter. Nur man muss das ja, was man angefangen hat, muss man zu Ende machen.
Das hast du auch geglaubt, ne, damals?
Es war halt irgendwie so, wurde halt auch von mir erwartet. Ne?
Ja.
So bin ich aufgewachsen und das war schon ganz klar.
Und das Pferd war ja auch da, ne?
Ja, was machst du denn da? Ja. Du kannst ja auch nicht, was will ich überhaupt machen? Mhm. Und es war ein Abend bei einer Freundin, Geburtstag, und ich jammerte rum. Studium, ich bin alles gar nicht so, das ist nicht meins.
Welche Musik spielte damals, ich möchte nicht reinfühlen?
Das weiß ich nicht mehr.
Welches ist von Landa oder wir sind ja gleiche Generation.
Oh, ich muss so zu 21 gewesen
das
sein.
Damals so.
Ja, da bin ich ganz schlecht, Katharina.
Ja, ich leider auch. Ich dachte, du kannst mir helfen.
Nee.
Katharina.
Nee, leider nicht, Katharina.
Ja, gut. Okay, Entschuldigung.
Wer das jetzt weiß, versetzt sich bitte in die Lage von damals.
92, ne? Nee, Quatsch, was sagen wir denn? Quatsch. 2002
ist. Ich habe 2000 Abi gemacht, also jetzt wird es aber fuchsig. Na, dann war es doch 2002, 2003. Ich war nach dem Abi noch kurz ein halbes Jahr in Spanien. Und auch das irre Zeit gewesen. Ich bin so zum Funktionieren erzogen worden. Mhm. Ich bin nach Spanien, Sprachschule. Mhm. Glaub mal nicht, dass ich da irgendwie Party gemacht habe.
Oder L'Amour Fou oder so.
Nein, ich habe Karteikarten erstellt über die Vokabeln. Ich habe Tests gemacht, bin nach Hause und habe dann noch einen Test gemacht, so dieser Muttersprachetest. Ich habe ein Zeugnis, dass ich Spanisch spreche wie Muttersprache.
Nein.
Ja, spreche ich aber nicht mehr, weil danach war ja erledigt. Weil braucht sich ja nicht. Aber das macht man. Verstehst du?
Ja.
So bin ich groß geworden.
Du hast keinen Spaß
da, ne? Nee. Das war eigentlich keine schöne Zeit.
Ach Mensch, Gott.
Ja, ich so meine. Ja. Und dann eben das Studium, mein Pferd mitgenommen und dann hat die Freundin über den ganzen Tisch geschrien, du gehst mir so auf die Nerven mit deiner Jammerei, geh doch zum Fernsehen, da kannst du sie voll labern. Und da habe ich gedacht, das ist die Idee. Ich hatte ein bisschen ein Sitzen. Bin dann leicht angeschickert ins Internet gegangen, nachts noch.
Ja.
Und habe gegoogelt, weil man muss ja eine Ausbildung machen. Man muss ja irgendein, verstehst du?
Hatten wir da schon Internet? Ah ja, doch.
Ja,
ne?
Doch. Entschuldige bitte, aber wo lebst du denn? Das ist dann, also du bist schon auch 80 geboren oder 70.
Ja, du hast gegoogelt?
Ja, habe ich gegoogelt. Und zwar habe ich gegoogelt, das ist so geil, Moderatorenausbildung.
Ach Gott, aber mega klug von dir in dem
Findest
Alter auch.
Du?
Ja.
Ich fand es im Nachhinein so. Weil dieses
das ist doch richtig so.
Na, weil ich wusste, ich muss meinem Vater was hinlegen, damit er keinen Herzinfarkt bekommt, dass ich das Studium abbreche. Weil es war für mich entschieden. Ich bin ein sehr entscheidungsfreudiger, begeisterungsfähiger Mensch.
Ja.
Es hat Vor- und auch Nachteile.
Ja, das glaube ich.
Und es war für mich gesetzt.
Ah.
Und ich habe eine Schule gefunden.
Gab es das damals schon?
In Frankfurt. Und das habe ich erstmal meiner Mutter erzählt. Mhm. Die fand es mega.
Ach so.
Ja, ja, meine Mutter ist anders aufgestellt. Und dann ging es darum, wie verkaufen wir das Papa? Und dann habe ich gesagt, das kannst du schön machen. Ich weiß bis heute, du, das frage ich sie mal.
Frag sie
mal. Wie das war, als sie ihm das
Was
erzählt
hat.
Weil es war wirklich, ich habe das Gefühl, ich habe meinem Vater wirklich...
Das Herz gebrochen, ne?
Es war hart.
Weil BWL fand er toll, ne?
Ja, also hast du was Handfestes. Das musst, außerdem hast du das angefangen.
Ja, eben.
Dann machst du dann auch zu Ende.
Das muss man doch.
Und dann haben ganz viele, also ich habe den Entschluss gefasst und ganz viele haben gesagt, so, weißt du was, so ein Quatsch. Alle, so viele wollen zum Fernsehen, so viele wollen Moderatorin werden, das wird nichts und so. Und das ist bei mir schon immer abgeprallt.
Mhm.
Ja? Ich mach's. Und ich habe mein Pferd verkauft von heute auf morgen.
Das war hart, ne?
Das war ein Entschluss.
Okay.
Das war okay für mich. Ich habe wirklich abgeschlossen damit. Bin von Münster raus weg nach Düsseldorf. Habe angefangen, Praktika zu machen beim Radio und bei Zeitungen. Habe ich mir alles organisiert. Einmal die Woche war ich in Frankfurt in dieser Schule zum Moderieren lernen. Und mein Abschluss war dann bei RTL, war ich Praktikantin. Und da habe ich mich, glaube ich, unter den Praktikanten sehr unbeliebt gemacht, weil ich einfach mich hingestellt habe. Und ich hatte ja schon Praktika gemacht bei so kleinen Regionalsendern. Ich wusste, wie du eine NIF, also eine Nachricht im Film, wie du eine Kamera bedienst. Ich konnte ein bisschen schneiden.
Ja.
Und da wurde auf mich aufmerksam. Und dann haben die mich als Volontärin übernommen.
Was ja in der Fernsehwelt mega toll ist, ne?
Definitiv.
Mit die größte Jackpot gerade.
Genau. Und dann
habe ich... Und auch bei RTL damals, ne? Riesending,
genau.
Ne?
Und das war mega. Und das sollte 2 Jahre gehen. Und nach einem halben Jahr habe ich in Berlin ein Casting gemacht für eine Kindersendung.
Mhm.
Und dann haben die gesagt, sie wollen mich haben.
Toll.
Und dann bin ich zu dem Chef... und habe gesagt, so, ja, so, ich habe da jetzt und so weiter. Und es war ein sehr schwieriges Verhältnis mit ihm. Der hat mich eigentlich jeden Tag nach der Sendung zusammen...
Der Sendung? Nein, oder bei RTL?
Bei RTL.
Wirklich?
Mhm. Also wer jetzt ungefähr eine Ahnung hat, wo ich war, der weiß auch genau, von dem ich rede.
Aber, wenn ich da kurz einhaken darf, das warst du ja auch gewohnt. Das kanntest du ja von der Schulzeit.
Ich hatte ein Jahr lang durch eine Blasenentzündung ohne Entzündungswerte.
Und du bist also immer hingegangen?
Ja, nur meine Psyche hat schon, mein Körper hat schon versucht, mir zu zeigen. Du weißt, mit 23, ja, das ist ja dies, was ich versuche heute auch den Leuten. Klar, nee, wenn du krank bist, bist du krank. Ja.
Wissen wir heute auch mit deiner Erfahrung von der gewaltfreien Kommunikation, warum er das gemacht hat? Was
ich habe mich, hab mich nie in ihn eingefühlt. Okay. Also weil das auch schon so lange her ist.
Okay, gut.
Nee. Und dann hat er gesagt, du weißt was, Kathi, dann mache ich das so, ich schreibe rein, aufgrund der hervorragenden Leistung ist das Volontariat bereits nach einem Jahr beendet.
Das war aber nett.
Das war mega.
Das war richtig toll.
Das war richtig, richtig geil.
Vielleicht
und dann bin ich nach Berlin und da sitzen wir jetzt.
Also kurzer Einwurf,
ja,
vielleicht, ich komme ja auch aus einer harten Schauspielschule, vielleicht, wenn er das auch so geschrieben hat, war das seine Form von Förderung, weil er dachte, vielleicht so wirst du besser, ne?
Ja. Es war ganz klar, dass er hat, glaube ich, große Stücke
auf mich gehalten.
Und das war so seine Art, das war so Zuckerbrot und Peitsche.
Ja, genau.
Genau. Nee, ich verurteile ihn auch nicht dafür.
Nee, aber selbst wenn, aber ich könnte, so hört sich für mich jetzt an.
Ja, und und dann bin ich nach Berlin.
Wie war das?
Das war sensationell, das war aufregend. Das war
2000er in Berlin, ne?
Ja, und ich weiß nicht, 25 war ich und eigene Fernsehsendung zusammen mit Bürger Lars Dietrich. Wir hatten unglaublich viel Spaß.
Ja. Was war nochmal sein Lied? Warte mal, was hat er denn damals gesungen?
Nee, wir haben zusammen das Alles-Nick-Lied gesungen. Ich habe ich sogar gesungen, kannst du dir das vorstellen?
Ach,
alles Nick, kann ich sogar heute noch.
Ja, du hast bestimmt eine schöne Singstimme.
Nein, das wollen wir jetzt auch nicht ausprobieren.
Hilf mir noch mal ganz kurz, was Bürger Lars noch mal gesagt hat.
Na, Eis am Stiel?
Wie ging das noch mal? Eis am Stiel.
Ich weiß es nicht. Oh Gott, wir sind das beide nicht gut.
Nein, wir lassen
sorry,
es.
Sorry, ja, das.
Eigene Kindersendung. Das finde ich toll.
Hatte der Eis am Stiel? Nee, das war der doch
was
gar nicht.
Hat der denn
das ärgert mich jetzt.
Mich jetzt auch. Auch Bürger Lars, Mensch.
Das kann doch nicht sein.
Das ist auch unangenehm.
Ich könnte mein Internet kurz anmachen.
Ja, mach doch mal.
Oh, danke.
Wir sind nämlich im Flugmodus.
Ja, weil das ist ganz professionell hier bei Katharina.
Das ist so dumm. Der Bürger Lars Dietrich. Ja, kennst du den noch?
Ja, also wenn ich den sehen, wenn wir uns sehen würden, würden wir uns sofort...
Um dir den Hals fallen, ne?
Ja.
Bürger Lars Dietrich.
Dietrich, da ist er.
Ja.
Augenblick bitte. Ach, Sie verzeihen. Ach, muss ich größten Hits, ja?
Ja, oder bei Wikipedia vielleicht?
Hits. Bürger Lars Dietrich Hits. Sexy Eyes war's.
Sexy Eyes.
Ja.
Sexy Eyes. Cool, oder?
Ja. Genau, das meinte ich. Mach's mal kurz an. Moment, Ton einschalten.
Ah ja. Ah, das war schön, oder?
Ja, das war gut.
Sehr gut.
Moment, wir müssen wenigstens ganz kurz. So wie es einmal singt.
Ja.
So schade, dass wir kein Video haben
bei dem
Podcast. Moment, geht gleich los. Jetzt wissen alle Bescheid, oder?
Ja.
Okay, weiter geht's.
Also mit dem Bürger.
Mit dem Bürger. Jetzt mache ich wieder Flugmodus.
Ja, bitte.
Muss ich verzeihen.
Das ist anstrengend, ne?
Mit dem Bürger, ja. Und das war bis heute die coolste Sendung, die ich je moderiert habe.
Wow.
Ganz viel Spaß gemacht. Und dann bin ich ja ungeplant schwanger geworden, 2006.
Also wirklich ungeplant?
Ja, ein Jahr nachdem ich meine eigene Sendung hatte, das, was ich ja wollte.
Ja, da muss man kurz einwerfen. Vielleicht kannst du kurz den Leuten, die nicht in den Medien sind, erklären, warum das bei dir auch dieser Blick, den ich gerade auffange, bedeutet. Weil wenn man vielleicht nicht so mit den Medien zu tun hat, weiß man nicht, warum das vielleicht schwierig ist. Weil man denkt sich so, ja, cooles Alter.
Naja, erstmal war ich freiberuflich. Also die haben mich einfach dann im vierten Monat vor die Tür gesetzt.
Mhm.
Und dann find mal schwanger. Also wie keiner jetzt irgendwie, ne? Eine Schwangere. Ja. Und es war auch wirklich so, die Begründung quasi, ich habe die Rolle in der Sendung der großen Schwester.
Ja.
Und große Schwestern werden nicht schwanger.
Ah.
Ja, jetzt würde ich gern dein Gesicht kurz beschreiben.
Ja, das ist
wirklich der Denkprozess. Sie hat kurz gedacht so, nee. Große Schwestern werden natürlich schwanger und Kinder finden das auch ganz toll. Aber der Sender hatte die Sorge, dass das nicht zu meiner Rolle passt. Und freiberuflich war ich draußen, habe auch keinen Schutz. Und ich habe mich damals sehr geärgert. Und so ist der Entschluss entstanden durch ganz viel Ärgern und dass ich dann die Moderatorenschule gegründet habe. Und im Grunde genommen kann ich heute sagen, dass ich mit jedem Kind, ich habe zwei Kinder bekommen, jeweils was gegründet habe. Und zwar bei meinem Sohn habe ich die Moderatorenschule gegründet und als ich mit meiner Tochter schwanger war, habe ich die Ausbildung zur GfK-Trainerin gemacht und habe dann die Herzenssache, also die Elternberatung gegründet. Mhm. Und das, finde ich, am Ende macht das alles so Sinn.
Ja, total. Ja. Und jetzt unterschlägst du nochmal gefühlt über ein Jahrzehnt Kabel 1.
Stimmt, ich bin dann, ich habe dann die Moderatorenschule gegründet und bin dann irgendwie über Umwege zu Kabel 1 gekommen und habe dann da irgendwann eigentlich gefühlt alles moderiert, was du moderieren kannst. Und genau.
Was viel ist, ne?
Es war sehr viel. Und dann bin ich ja nochmal schwanger geworden, 2005.
Und?
Nee, Quatsch. 2005, 2015. Jetzt habe ich gerade mal, Gott, jetzt habe ich schon das geil.
Ein Mädchen ist ein Teenager.
Genau. Nee, und dann habe ich mich bewusst entschieden, weniger zu machen, als ich wieder eingestiegen bin. Also ich war 8 Monate vom Bildschirm verschwunden. Ich glaube nicht, dass es eine Kollegin gibt, die das jemals so lange gemacht hat.
Mutig, ne, auch?
Ich glaube schon.
Ja.
Nur das war es mir wert, weil ich hatte ja schon ein Kind und ich wusste, was es... Also ich nehme meine Mutterrolle auch sehr ernst. Ich möchte die schon leben. Ich kriege nicht Kinder, um sie eigentlich nur am Wochenende zu sehen. Das ist natürlich eine Riesenbalance, Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen. Gerade mit meinen 3 Jobs, die ich habe.
Ja.
Ja, nur das... Also das versuche ich einfach. Und ich finde, für mich bin ich ganz okay, so wie es läuft.
Mhm. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass ihr für irgendein Format auch einen Preis bekommen habt, ne, oder nominiert wart.
Nee, wir haben tatsächlich einen Preis bekommen.
Das ist auch toll. Nein,
also du bist ja wirklich eine Recherchemaus.
Naja.
Das ist der... Welcher Preis war denn das nochmal?
Von Focus TV, oder?
Na, das ist die Produktionsfirma.
Ja.
Herr Gott, jetzt könnte ich schon wieder das Internet anmachen.
Ich bin Journalistenpreis.
Ja, der Journalistenpreis vom Bund der Steuerzahler. Dankeschön.
Also dachte ich so, wow.
Ja, und zwar für meine Rubrik Der Stein des Anstoßes. Die gibt es bis heute noch.
Ja.
Und da bin ich als Reporterin in ganz Deutschland unterwegs und wir beschäftigen uns jetzt schon seit 10 Jahren mit Steuergeldverschwendung und Bürgerirrsinn.
Mhm.
Ja, genau. Und wir versuchen das recht humorvoll aufzuziehen, um diese trockenen Themen unterhaltsam zu bedienen.
Mhm.
Genau, dafür haben wir einen Preis bekommen, ja. Ja. Und jetzt sitze ich hier. Also mein Sohn ist 12, meine Tochter ist 3,5 und fühle mich sehr wohl.
Was ich an dir auch so toll finde, weil ja auch bestimmt viele Frauen zuhören, die Kinder haben, dass du so wirkst, dass euer Leben so getaktet ist. Natürlich gibt es da bestimmt auch Höhen und Tiefen und Stürme.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ja.
Wir leben auf hoher See.
Ja. Aber manchmal ist es, also es wirkt so, als ob jeder seinen Bereich hat und auch bekommt. Und dass du
das
auch,
stimmt auch.
Und dass du auch so, wie hast du das oder was für einen Tipp hast du, wie man das schaffen kann, trotzdem auch zu arbeiten und das zu arbeiten, was einem Spaß macht. Weil das ist ja schon, also so wie ich das bei meinen Freundinnen auch mitkriege, oft habe ich den Eindruck, fast unmöglich. Oder würdest du da ansetzen mit der GfK und das sind Glaubenssätze?
Das kann sein. Und ich kümmere mich im Grunde genommen täglich, beschäftige ich mich mit meinen Bedürfnissen. Weil wir haben alle, jede Millisekunde äußert sich ein Bedürfnis.
Ja.
Mit allem, was wir tun, was wir sagen, was wir machen, befriedigen wir uns Bedürfnis. Wir heute zum Beispiel Austausch, Freundschaft, sowas. Ja. Und darum geht es ja in der GfK. Ich versuche natürlich immer mit mir so auf Sendung zu sein, damit ich gucken kann, wie ich mich ins Lot kriege.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste als Mutter und auch als Nicht-Mutter. Sich so mit sich zu beschäftigen und sich um sich zu kümmern.
Ja.
Ja, damit ich bestmöglich einfach, sag ich mal, gesettelt bin für das, was mir begegnet. Also Konflikte, Blicke, Wörter, die mir gesagt werden. Also wir brauchen ja nur auf die Straße zu gehen und schon geht's los.
Ja.
Ja. Oder wir brauchen nur Fernsehen zu gucken. Also alles kann ja was auslösen.
Mhm.
Und ich habe ja, wie eben schon erzählt, schon in meinem Studium spätestens gemerkt, dass ich mich unwohl fühle und habe eine Entscheidung getroffen. Und klar, vielleicht ist nicht jeder so entscheidungsfreudig wie ich, nur geht nicht, gibt's für mich nicht. Und wenn ich unzufrieden bin mit dem Job, so wie du es eben angesprochen hast, den ich mache, dann hast du die Wahl zu sagen, okay, dann mache ich so und finde mich damit ab.
Mhm.
Oder ich treffe die Entscheidung, ich will rausfinden, was ich brauche. Mhm. Ich möchte einen Job haben, der mir Freude bereitet. Und das kann ja auch ein Prozess sein von mehreren Jahren.
Genau.
Mhm. Ja, das hängt davon ab, von den Menschen und welche Wege du gehst. Ich für mich mache keinen Job, mit dem ich mich unwohl fühle. Und ich mache eigentlich gar nichts, womit ich mich unwohl fühle. Mhm. Und wenn ich merke, ich mache etwas, oder mal so gesehen, wenn du etwas machst, wo du denkst, ich muss das machen, das ist so nervig. Allein dieser Satz, ich muss zur Arbeit gehen.
Ja.
Nee, musst du nicht. Sondern du machst das mit großer Wahrscheinlichkeit, um dir ein Bedürfnis zu befriedigen. Und es könnte wahrscheinlich sein, finanzielle Sicherheit. Es könnte Kreativität sein, es könnte Austausch sein, es könnte was auch immer. Ja?
Ja.
Wenn du etwas machst, wo du kein Bedürfnis dahinter entdeckst, was du erfüllst, dann lass es bitte. Mhm. Thema Spülmaschine ausräumen. Gibt es viele, die das nervt. Ich hasse zum Beispiel den Trockner oder die Waschmaschine. Ich hasse es. Weißt du, wenn ich die Wäsche in die Waschmaschine packe, ist es so ein geiles Gefühl. Mhm. Boah, machen, ja, geil, da wird dir geholfen. Und dann ist dieses Ding fertig. Und dann musst du die aufhängen. Und dann denke ich, okay, wofür mache ich's? Na, weil mir ist Hygiene wichtig, weil wenn die Wäsche länger da drin bleibt, fängt es an zu miefen.
Genau.
Und mir ist auch Ordnung wichtig.
Ja.
Dass ich die aufhänge, dass ich die wieder reinräumen kann. So. Wenn ich dann nichts finden würde, dann lass sie doch drin.
Mhm.
Du musst nichts machen und du musst auch keinen Job machen, wo du dich unwohl fühlst. Natürlich kann es sein, wenn du du bist Teil einer Familie und ihr habt ein Konzept. Oh, jetzt wird es aber bunt hier draußen.
Schön, du.
Das ist... ja, willkommen hier.
Im Prenzlauer Berg.
Der LKW hupt und die Feuerwehr kommt. Wir möchten uns nicht ausmalen, was da unten los ist. Okay, ihr habt ein Familienkonstrukt und du merkst irgendwie mit meiner Mutterrolle und mit meinem Job und ich fühle mich unwohl, dann ist es deine Entscheidung, dich hinzusetzen und die Hilfe zu holen, dich zu sortieren.
Mhm.
Und es wird immer einen Weg geben, davon bin ich überzeugt.
Mhm.
Und es braucht natürlich ganz viel Absprache.
Mhm.
Jetzt kann natürlich jemand sagen, ja, aber mein Partner, also dafür brauchst du ja noch nicht mal Kinder, Partner hat überhaupt gar kein Interesse, mit mir darüber zu sprechen. Der muss auch nicht mit dir sprechen. Der hat auch nicht die Aufgabe, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden, sondern dafür bist du fucking alleine verantwortlich. Erstmal.
Mhm.
Ja, du kannst ihn um Hilfe bitten. Sagt er nein, findest du einen anderen Weg.
Mhm.
Ja, und wir wollen weg von diesen Erwartungen.
Mhm.
Weil wenn wir Erwartungen haben, dann verurteilen wir auch die ganze Zeit. Weil derjenige kann ja nur alles falsch machen.
Mhm.
Ne? Macht das ja nicht so, wie ich das möchte. Und je mehr Freiwilligkeit da ist, in der Partnerschaft auch, desto eher ist der andere bereit, auch was für dich zu tun.
Mhm. Ja? Lass uns das Thema Mann-Frau.
Ja.
Der Müll.
Mhm.
Das ist so ein schönes Thema. Kannst du es da an der Situation erklären? Also nehmen wir jetzt mal Klischee. Nicht in Ordnung und auch Gender nicht korrekt. Es ist so wie vielleicht im Klischee.
Wie ist es denn da? Weil ich lebe ja kein Klischee.
Ja, ich weiß. Also im Klischee ist es so, vielleicht haben wir noch ein ganz, oder wir haben noch die ältere Generation, wo der Mann denkt, er muss den Müll nicht runterbringen oder hat nicht so Bock drauf oder ist nicht so wichtig.
Also das wäre jetzt im Sinne der GfK, wäre die Beobachtung, wenn ich die Frau bin.
Ja.
Wir versuchen es im ersten Schritt so konkret wie möglich zu machen.
Ja.
Und zwar möchte ich meinen Mann jetzt gar nicht dafür verurteilen, sondern ich merke, ich habe jetzt seit 5 Tagen, bringe ich den Müll raus.
Ja.
Und ich merke, das nervt mich.
Mhm.
Stinkt mir.
Mhm.
Kotzt mich an. Mhm. Ich werde richtig, es ärgert mich. Ja. Und dann kann ich mir überlegen, okay, was brauche ich denn? Brauche ich Unterstützung? Ist es so ein bisschen so ein Mitmachen?
Mhm.
Worum geht es mir eigentlich? Geht es mir vielleicht sogar um Anerkennung?
Mhm.
You never know.
Ja.
Ja, es kann bei jedem anders sein.
Ja.
Nehmen wir mal an, es ist die Unterstützung. Dir ist Unterstützung wichtig. Das brauchst du und das fehlt dir gerade. Und du machst es an dem Beispiel fest.
Ja.
Kannst du sagen, du, Peter...
Können wir ihn Jürgen nennen?
Jürgen, okay, Jürgen. Was hast du gegen Peter? Was löst Peter bei dir aus?
Nichts, deswegen will ich es nicht.
Nichts? Nee. Kann nicht sein. Jürgen heißt er.
Ja, okay? Danke.
Okay, dann bist du mal Jürgen, ja?
Ah, ich bin jetzt Jürgen. Okay, ja.
Jürgen,
ja.
Jürgen, du, ich habe jetzt den 5. Tag in Folge morgens den Müll rausgebracht. Und das fängt an, mich total zu nerven, weil ich so ein bisschen Unterstützung brauche morgens. Kannst du dir vorstellen, dass du morgen den Müll rausbringst?
Kann ich erstmal ja sagen, heißt noch nichts, ne?
Du kannst auch nein sagen. Du kannst auch sagen, boah.
Ja, ich würde vielleicht ja sagen oder so. Ne?
Okay, dann könnte ich sagen, oh, jetzt, du hast gerade ja gesagt. Bist du gerade genervt jetzt davon?
Ja, das erzählst du mir ja jeden Tag.
Ach so.
Also eigentlich, nehmen wir mal an, ne?
Ja, ja, mach ruhig. Hast eigentlich gerade gar keinen Bock, mit mir drüber zu sprechen, oder?
Mhm.
Ah, okay. Dann, wann wärst du denn bereit, mit mir drüber zu sprechen?
Ah, das ist gut, ja.
Er muss nicht mit mir jetzt drüber sprechen.
Ja, ja, genau. Ja? Und dann muss er, aber jetzt fühle ich mich ja auch im Zugzwang zu antworten. Das ist gut, ne?
Fühlst du dich im Zugzwang?
Ja, wenn du sagst, wann bist du denn bereit, darüber zu sprechen, muss ich ja irgendwie darauf reagieren,
ja, als klar. Jürgen. Nee, du kannst auch sagen, bäh. Du kannst auch weggehen, sagen, bäh, und weggehen und den Kopf schütteln.
Ach so.
Was macht denn der Jürgen jetzt? Wenn ich sage, pass auf. Also,
ja, ja, ja.
Du bist offensichtlich gerade, hast gar keinen Bock, mit mir darüber zu sprechen. Mhm. Ich würde schon ganz gerne mal mit dir darüber sprechen. Deswegen wäre jetzt meine Frage, wärst du denn bereit, heute Abend mit mir darüber zu sprechen?
Würde ich das wahrscheinlich verschieben auf nächste Woche oder so.
Ja, sei das so, nee, heute Abend hast du keinen Bock.
Mhm.
Okay, wann wärst du denn bereit, mit mir darüber zu sprechen?
Ich würde es weit wegschieben, nächste Woche oder
nächste so. Woche. Nächste Woche Dienstag. Passt dir das, Dienstag?
Ja, ja.
Okay, dann würde ich das kurz aufschreiben, Dienstag. Wann kommst du Dienstag? Bist du meistens so 19 Uhr? Passt das für dich?
Ja.
Okay, Dienstag 19 Uhr. Ich pack das hier an den Kühlschrank und dann gucken wir mal, ob wir dann Dienstag 19 Uhr bereit sind, beide darüber zu sprechen.
Ja.
Ja, okay, cool. Freue ich mich drauf. Und heute, was hast du gemacht heute bei der Arbeit? Jetzt guck mal, Katharina, wir sind doch im Rollenspiel, Mensch.
Ja, entschuldige bitte. Ja.
So, Fakt ist doch, ich kann... Also ich brauche Unterstützung.
Ja.
Ja, vielleicht...
Von Jürgen, ne?
Nee.
Nee.
Erstmal brauche ich Unterstützung. Okay. Ich frage Jürgen, ob er bereit ist, morgen den Müll mit runterzunehmen. Er sagt ja, ja. Das ja, ja habe ich versucht zu übersetzen.
Mhm.
Und die Übersetzung, damit lag ich ganz okay, dass er eigentlich gerade gar keinen Bock hat. Und dann hat er auch noch gesagt, das erzählst du mir ja jeden Tag.
Mhm.
Das nervt dich, er ist genervt. Keine gute Grundvoraussetzung für ein Gespräch. Deswegen kann ich das jetzt hier mit Jürgen nicht klären.
Mhm.
Ich kann für mich weitermachen. Vielleicht ist es auch so, dass ihr nachher irgendwann, wenn Jürgen wirklich bereit ist, darüber zu sprechen, kann auch sein, dass es für Jürgen einfach ein Unding ist, den Müll runterzubringen. Er hasst das wie die Pest.
Stimmt, das kann sein. Ja.
Und für mich ist es gar nicht so schlimm. Mir geht es nur darum, dass wir irgendwie Aufgaben aufteilen.
Dass du nicht alles alleine
ja,
machst.
Dann sagt Jürgen vielleicht, naja, also ich könnte mir vorstellen, dass ich zum Beispiel die Spülmaschine ausräume, dass das mein Job ist.
Stimmt.
Genau. Ah, okay. Ja, dann lass uns doch gucken. Okay, was gibt's noch? Na, die Wäsche ist ja schon dein Ding. Ah ja, die will ich auch machen. Finger weg. Wäsche ist mein Ding.
Ja, ja.
Jetzt haben wir noch die Einkäufe.
Ja.
Und beide so... beide haben keinen Bock auf Einkäufe.
Gibt's den Rewe-Dienst.
Zum Beispiel.
Kaisers, Edeka, wir müssen drei.
Ja, genau.
Ne?
Nur drei, nein. Das kann sein. Oder man teilt auf, du gehst drei Tage, ich drehe. Oder ich mache die Woche, du machst die Woche.
Mhm.
Das empfehlen dir alle, die so unterwegs sind in dem Beratungsbereich. Zahnpastatube im Badezimmer.
Darf ich dich da fragen? Der ist real, ne?
Ja.
Der ist allgegenwärtig. Auch in deiner Beratung, ne? Die Zahnpasta.
Nein, ich mache wenig Konflikt unter Partnern.
Verstehe.
Bei mir geht es eher nur, der ist allgegenwärtig. Es ist entweder ist es die Zahnpastatube auf dem Waschbecken, es ist der Müll, es ist die Spülmaschine, so.
Ja.
Ja, sind die Einkäufe, es ist das Autowaschen, so. Und diese Konflikte stehen für etwas, und zwar für unerfüllte Bedürfnisse. Und die Frage ist, was können wir in der Partnerschaft was können wir tun, damit es uns beiden gut geht? Jürgen ist nicht falsch, weil er den Müll rausbringt, und ich bin nicht besser, weil ich den Müll rausbringe.
Mhm.
Und wir sind beide in Ordnung.
Ja.
Fakt ist, bei mir kommt gerade hoch, ich brauche Unterstützung. Mhm. Ich muss hier immer alles alleine machen.
Ja.
Ich brauche Unterstützung. Wo kann mich jemand unterstützen?
Ja.
Ah, Jürgen könnte das, man das. Ist Jürgen bereit dazu?
Ja.
Ist Jürgen nicht bereit? Gucke ich, wo ich mir woanders Unterstützung holen kann.
Weißt du, was ich oft beobachte? Deine Position, die du gerade beschreibst, die Person, die sagt, ich mache so viel, der andere macht nicht.
Mhm.
Was mir viele sagen, dass in der Position, in der du bist, die merkt, ich bringe alleine den Müll raus, dass sie es eigentlich auch alle hassen, diese nörgelnde Position zu sein. Das ist ja für viele auch so schwierig, ne?
Also, ja, und vor allen Dingen, ich habe es jetzt schon so oft gesagt, warum kann er es denn nicht einmal machen? Er kann es nicht machen, weil es nicht freiwillig ist.
Hm.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Nur wenn einer von mir Dinge erwartet und ich habe das Gefühl, ich muss das machen, leck mich fett, ich mach's ums Verrecken nicht.
Hm.
Was sage ich dir?
Also, was ich beobachtet habe,
Mhm.
dann gab es diesen Moment von, RTL war vorbei, du hast diese...
Ach, du bist bei mir wieder. Ich war noch bei Jürgen.
Ach, bist du noch bei Jürgen?
Nee, alles klar, ich bin fertig mit Jürgen. Ciao.
Schön mit dir. Kurzes Intermezzo. Wäre schön, wenn es in Spanien gewesen wäre. Ne?
Ja, das wäre sehr
schade.
Schön.
Naja, da gab es die Karteikarten. Ne?
Was ist mit RTL?
Ja, also als das vorbei war und du dann die Kindersendung hattest und dann schwanger warst, das ist ja rein objektiv erstmal schon keine tolle Situation.
Nee, die war beschissen.
Genau. Das hat, genau, schön, dass du das sagst. Und dann stehst du da schwanger mit einem Baby. Ich weiß auch nicht, wie dein Netzwerk war. In meinem Gefühl war dieses Thema, heute ist ja jeder Netzwerk, jeder weiß, was es ist, als wir klein oder jung waren, war das noch nicht so ein Thema, dass jeder mal sich so ein Riesennetzwerk aufgebaut hat.
Nee.
Und damals gab es auch noch nicht so, da war Fernsehen ja auch noch nicht so. Und es war alles auch nicht so möglich, da dann wieder diesen Punkt zu haben, ich fange neu an, ob es dann bei der Moderationsschule war oder bei deiner gewaltfreien Kommunikationsausbildung oder auch dein Podcast oder jetzt die Beratung oder reden wir auch später noch drüber, über dein Online-Kursprojekt.
Immer mehr.
Ja. Was ich mich aber frage ist, also ich bin ja auch wie du, aber ich weiß, dass viele Menschen nicht so sind. Was kannst du denn jemandem für einen Tipp geben, wenn er in so einem Moment, ihr nennt es ja, glaube ich, auch das Scheitern, man kann auch sagen, des Scheiterns, ne? Also in dem, man könnte es so empfinden.
Ja, es ist eine Empfindung.
Es ist eine reine Empfindung, genau. Was gibst du oder was könnte man Menschen sagen, weil theoretisch ist ja alles möglich, sieht man ja an deinem Leben. Und auch, also ich habe immer das schöne Beispiel mit meiner Mutter, die noch mit kurz vor Rente noch mal komplett was Neues gemacht, wo jeder gesagt hat, das klappt nicht.
Ja, meine Mutter auch. Ja,
und das ist, aber was könnte man den Menschen denn da mitgeben?
Es ist so wichtig, wenn ich das Gefühl habe, ich scheitere gerade.
Ja.
Okay, was gehen für Sätze in meinem Kopf rum?
Ja.
Du hast es wieder nicht geschafft, du schaffst es einfach nie, du kannst einfach nichts, habe ich dir ja gleich gesagt. Was löst das für Gefühle aus? Ich würde immer erstmal bei den Gefühlen gucken und die auch erstmal in Ruhe angucken, annehmen. Ich bin enttäuscht, ich bin traurig, ich bin verzweifelt, ich habe Angst, ich bin voller Sorge, ich bin in Panik, kann auch sein. Ja? Okay, warum? Was ist vielleicht, also das sind ja Themen, die werden auf jeden Fall wahrscheinlich in der Kindheit stecken.
Ja.
Was für ein unerfülltes Bedürfnis steckt dahinter. Und das kann eins sein, was schon seit der Kindheit unerfüllt ist. Das heißt, das lässt sich auch jetzt nicht einfach so erfüllen. Ja, das, ich sage immer, Bedürfnisse sind wie Flaschen.
Ja.
Und die möchten ja gefüllt werden. Und wenn ich ein Bedürfnis habe, was bereits seit der Kindheit unerfüllt ist, dann ist die Flasche leer. Und dass die voll wird, braucht einfach die immer wieder ein Stückchen, dass sie voller wird.
Ja.
Also immer ein Schlückchen wieder rein. Und das schaffe ich durch Dinge, die ich im Alltag verändere. Das heißt, ich brauche Strategien, die mein Bedürfnis zum Beispiel, ich habe, was ist die Situation? Vielleicht gib mir mal eine Situation, wo jemand das Gefühl hat, er hat, ist gescheitert.
Eine Frau hat ein Kind bekommen, hatte eine gute Position, kommt zurück, merkt, zwar hat sie noch die Position, geht ja auch rein rechtlich so, aber eigentlich ist die Macht weg und sie macht nur noch irgendetwas.
Und ich kriege eigentlich gar nichts mehr hin.
Und die sehen mich auch nicht mehr und haben mich eigentlich abgeschrieben. Und jetzt mache ich da irgendwas und jetzt ist mein Kind da. Und ich habe aber auch aufgrund mangelndes Kita-Platz oder jetzt kommt er doch eigentlich auch überhaupt nicht die Zeit, mich wieder hochzuarbeiten. Und beziehungsmäßig läuft es auch gerade schwierig und so weiter und so fort.
Ja. Also ich habe jetzt da schon einige Gefühle rausgehört. Von überfordert, unglücklich, verzweifelt, hilflos, ratlos, besorgt, habe ich gehört.
Ja.
Genau.
Und das ist, wenn ich das so sage, das ist so das, was ich so im Umfeld tagtäglich mitkriege.
Genau. Und dann, wie gesagt, und wenn dir das jemand sagt, Katharina, wenn dir zum Beispiel eine Freundin sagt, weißt du, ich bin einfach, das ist so scheiße irgendwie, ich habe gar nicht mehr die Position und die sehen mich da gar nicht mehr. Dass du direkt einfach mal was, boah, du bist gerade richtig unzufrieden. Ne? Es fühlt sich voll scheiße an, oder? Ja. Du würdest gerne ja, irgendwie das Gefühl haben, dass du gebraucht wirst, dass du was kannst. Und das ist Empathie. Ja, versuch das, was der Mensch dir sagt, zu übersetzen in Gefühle und Bedürfnisse. Dir ist Wirksamkeit wichtig, dass du was schaffst im Job, ja. Und so wie es gerade läuft, bist du total unglücklich, weil dein Bedürfnis nach Wirksamkeit unerfüllt ist. Und auch Anerkennung. Sind die beim Job zuständig, das zu erfüllen? Nope. Okay, jetzt kannst du gucken, wenn ich weiß, mein Bedürfnis nach Wirksamkeit ist unerfüllt, mein Bedürfnis nach Anerkennung zum Beispiel. Mhm. Was kann ich tun? Eine Strategie könnte sein, den Job zu wechseln. Es muss aber nicht die Strategie sein. Es gibt tausende Möglichkeiten, Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn wir beide das Bedürfnis haben, zum Beispiel nach Anerkennung, ist deine Strategie vielleicht eine ganz andere als meine. Mhm. Und die ist überhaupt nicht zu bewerten. Mhm. Also eine Strategie könnte sein, den Job zu wechseln. Eine andere könnte sein, das Gespräch zu suchen mit dem Arbeitgeber. Eine andere Möglichkeit könnte sein, dass ich mir im Privatleben das mehr erfülle.
Ja. Oder, weiß ich nicht, ein Strick...
Ja, das wäre, genau, im Privatleben wäre zum Beispiel, okay, ich suche mir ein Hobby.
Und mache vielleicht... Mach sogar Geld damit, indem ich die auf dem Weihnachtsmarkt verkaufe.
Whatever. Also das wird ja, du kannst das immer kleiner dröseln. Ich möchte nur deutlich machen, dass es einfach unglaublich viele Wege gibt und ich habe nicht das Rezept. Ich habe leider auch nicht die Empathiepille. Wenn ich die hätte, würde ich sie sogar verschenken.
Ja.
Und mein Appell ist einfach, oder mein Impuls wäre jetzt an die Menschen, die in so einer Situation feststecken, ob mit Kind oder ohne, den Mut zu haben, okay, ich setze mich hin und gucke erstmal, was sind für Gefühle da? Und was brauche ich eigentlich? Und dann immer zu sagen, also ganz ehrlich, ich bin ein Riesenfan davon, wenn ich feststecke, hole ich mir Hilfe.
Ja.
Weil mit einem Profi geht es immer schneller. Mhm. Alleine sich hinzusetzen und sich mit sich zu beschäftigen, das ist richtig kacke. Also es dauert ewig und dann bist du dir unsicher. Und Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mama in der Beratung habe, das Thema Zähneputzen.
Ja.
Seit 4 Monaten lässt das Kind den Mund zu.
Ja.
Ja, ist für die Mutter unmöglich nachzuputzen.
Ja.
Ist total verzweifelt, was tun. Und wir machen 2 Sitzungen und erstmal kommt eine ganz andere Stimmung zu Hause an. Und am Ende werden sie wieder Zähne putzen. Mhm. Nur eben ohne Gewalt. Also bei mir gibt es nicht die Beratung, halt den Mund fest und stopf die Zahnbürste da rein. Mhm. Sondern was braucht das Kind, um zu kooperieren?
Mhm. Spannend.
Ja. Und es kann sein, dass dann erst die ersten 5 Abende keine Zähne geputzt werden.
Mhm.
Nur ich will weg von diesem Müssen.
Ja.
Und klar geht es der Mutter wahrscheinlich auch um die Gesundheit des Kindes, neben ganz viel anderer unerfüllter Bedürfnisse.
Ja.
Nur sich auch nochmal zu erkundigen, okay, was passiert, wenn ich dem Kind jetzt 5 Tage die Zähne nicht putze?
Ja.
Es kann sein, dass es in 3 Jahren Karies bekommt. Kann aber auch sein, dass es aufgrund der Genetik ist. Mhm. Oder aufgrund der Ernährung.
Ja.
Also weil wir sind ja auch so aufgewachsen, das muss man machen.
Mhm.
Natürlich putzen wir Zähne. Und das ist auch eine Information, Zähne werden geputzt.
Ja.
Nur wenn ich weg will vom Zwingen, brauche ich einen gewissen Spielraum.
Mhm. Was mir ganz wichtig ist, weil in meiner Beobachtung, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, ihr meint damit 0,0, dass ihr anti-autoritär seid, ne?
Ja, also wir sind überhaupt nicht anti-autoritär.
Mhm. Also ihr, entschuldige, ja, genau. Ihr GFKler.
Die Bindungsbedürfnisorientierten. Also ich auf jeden Fall habe die Einstellung, ich bin nicht anti-autoritär, sondern im Gegenteil. Ich weiß, dass Kinder ein ganz starkes Bedürfnis nach Führung und Orientierung und Struktur haben.
Mhm.
Und dieses Bedürfnis gilt es neben der vielen anderen Bedürfnisse auch zu füllen. Und dann gibt es natürlich die verschiedenen Entwicklungspubertäten.
Ja.
Die erste Entwicklungspubertät geht frühestens so mit 1,5 los bis so 3,5, 4. Das ist die Autonomiephase. Gerne auch Trotzphase genannt. Nur Trotz ist ja eine Bewertung. Mein Kind ist trotzig. Nein, die Kinder sind nicht trotzig. Sie haben einen ganz starken Drang nach Autonomie, nach Selbermachen, nach Selbstentwicklung. Und das Bedürfnis ist denen gerade so wichtig, dass sie natürlich ausflippen, wenn ein anderes Bedürfnis drüber gestellt wird. Nur es gibt Momente, da ist es einfach die Aufgabe der Eltern, zur Sicherheit des Kindes ein Bedürfnis drüber zu stellen. Ja. Und wie finden wir da einen Weg? Und manchmal haben die auch so Verhaltensweisen, wo ich dann ganz klar sage, okay, hier fehlt einfach echt die Führung.
Ja.
Da sind sie wieder. weil ganz viele dieses Bindungsbedürfnisorientierte so missverstehen, dass es eigentlich nur noch um das Kind geht. Es geht nur noch darum, die Bedürfnisse des Kindes zu befriedigen.
Ja.
No way.
Mhm.
Es geht um die Bedürfnisse aller in der Familie. Und deswegen wäre zum Beispiel mein Impuls, ab einem gewissen Alter die Familienkonferenz einzuführen, wo die Kinder mitgestalten können.
Mhm.
Ja, und so entstehen bei uns Dinge, die ich mir früher gar nicht ausgemalt hätte.
Mhm.
Also ich bin so aufgewachsen, eben zum Funktionieren, habe ich ja schon mehrfach gesagt, der Stachel sitzt tief. und daran arbeite ich mich jetzt bei meinem Sohn schon auch manchmal so ein bisschen ab.
Mhm.
Nur hinterfrage ich immer ganz viel. Okay, warum ist mir das gerade so wichtig? Und wenn ich merke, es geht einfach um Macht, dann ist das für mich kein Argument.
Mhm. Bei dir selber, wenn du das machst.
Ja, wenn ich merke, es geht hier eigentlich gerade darum, irgendwie ums Prinzip. Was bringt mir denn das Prinzip? Es führt mich nirgendwo hin. Okay, was braucht mein Sohn? Also zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel. Bei uns ist jetzt gerade, das hat er selber mitentwickelt, dass er am Wochenende Daddelzeit hat, also Computer, und unter der Woche dann nicht. Und am Wochenende ist jetzt im Moment gerade so das Experiment Open End, dass er selber so ein bisschen auch entscheidet, wann er das Ding ausmacht. Und es ist neu. Und jetzt rief er mich gestern an, du Mami, ich würde jetzt gern zu Kumpel XY gehen und ich würde gern die Switch mitnehmen. Es ist ja so, dass wir am Wochenende ja einen Ausflug machen und da spiele ich ja gar nicht. Und da habe ich nur gesagt, weißt du was, wir brauchen gar nicht weiter drüber zu reden, hast mich überzeugt, danke fürs Mitdenken und viel Freude heute.
Ja.
Wenn es ums Prinzip gegangen, hätte ich auf jeden Fall, unter der Woche haben wir gesagt, nein, ist nicht. Ja,
genau.
Fakt, dabei bleibe ich. Ist mir egal am Wochenende.
Dann fahr doch nicht weg. Ne?
Ja, so, genau. Und das, ja, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Also es geht einfach immer zu gucken, wo ist jetzt gerade die Situation, worum geht es mir? Und mir geht es ja vor allen Dingen darum, dass mein Sohn lernt, selber Entscheidungen zu treffen, selber Verantwortung zu übernehmen. Und das hat er getan.
Ja. Also was ich so beobachte, ist, dass ich glaube, dass es gerade für die Generation, die noch anders erzogen wurde, unglaublich schwer ist, weil man ja an seinen eigenen Triggerpunkten ist, ne, da zu arbeiten. Ja. Und ich habe ja auch auf Instagram gefragt, was die Leute so für Fragen haben. Und ich beobachte das auch selber. Dieses Thema, wo schläft das Kind?
Ja.
Ist das Riesenthema. Und was ich aber ganz, also abhängig davon, also gefragt wurde, zum einen, ist es okay, wenn mein Kind da schläft bis 3, 4, 5, 6, 7, keine Ahnung wie lang, ist es okay, dass ich das schön finde, weil ich möchte gar nicht, dass mein Kind im Bett schläft, bis zu, ich möchte, dass es in dem Kinderbett schläft, bis zu, wir haben keine Intimität mehr oder wir schlafen einfach nicht, weil es unruhig ist. Und mein Gefühl ist, es gibt so gefühlt das Lager, was sagt, das ist super, weil das ist Bindung und das ist ja irgendwie auch revolutionär ganz normal, dass Kinder bei den Eltern schlafen, bis sie selber sicher sind, bis zu denen, die sagen, das ist aber überhaupt nicht cool. Und, aber es ist gefühlt,
beschäftigt die Leute.
Ja, und auch so gefühlt von außen, ich kann es ja nicht beurteilen, weil ich keine Kinder habe, es ist auch so ein unangenehmes Thema, es ist irgendwie auch peinlich. Und hinter vorgehaltener Hand sagt man dann, ja, er schläft da eigentlich oder sie schläft da auch. Hast du da eine Haltung zu oder würdest du dann wieder sagen, jede Familie ist individuell? Also was ich mitkriege, dass eigentlich alle sich wünschen. Also wenn ich dann nachfrage, was sagt denn dein Kind, wenn warum will es denn da schlafen? Und dann ist es oft so ein Ding wie, es ist da gemütlich, es ist kuschelig. Und wenn die dann versuchen zu sagen, was bräuchtest du denn? Brauchst du mehr Kissen? Also jetzt mal als Beispiel, ne? Oder brauchst du irgendwie dies? Dann ist es das nicht. Also da frage ich mich.
Also, warte, lass mich mal.
Ja, ich lass mich.
Grundsätzlich gibt es keine Regel. Sondern das Einzige, die Grundhaltung ist, dass es allen gut geht. Und wenn alle Familienmitglieder mit der Schlafsituation fein sind, sich wirklich alle wohlfühlen, ist doch wunderbar. Es gibt doch nichts Schöneres. Wenn einer im Konstrukt sich unwohl fühlt, weil irgendwie zu wenig Intimität, weil ich das Gefühl habe, der muss jetzt auch mal im eigenen Bett schlafen oder so.
Oder ich kann nicht schlafen, wenn er da ist. Ne?
Ich zum Beispiel.
Ja, höre ich ganz oft.
Dann gilt es, darüber zu sprechen.
Aber angenommen, die Kinder können noch nicht sprechen. Die sind noch
zu
klein.
Die Erwachsenen.
Ach so.
So. Wenn jemand sagt, du weißt was, das Kind ist jetzt anderthalb, der schläft noch bei uns und ich merke einfach, ich kann da so schlecht schlafen und ich brauche dringend meinen Schlaf und es braucht das Kind die Nähe wahrscheinlich und die Geborgenheit. Mhm. Es gibt ihm Sicherheit.
Weil das liegt dahinter, wenn ich dich fragen darf.
Kann
ja,
sein.
Ne? Kann, ach so, ja.
Das ist immer individuell. Ja. Dann zu gucken, okay, also es geht ja nur darum, dass das Kind im Elternbett in die Nähe braucht. Es geht jetzt nicht darum, dass das Kind Schwierigkeiten hat zu schlafen. Das sind
ja
zwei unterschiedliche Themen.
Ja.
Dass ich gucken kann, was brauche ich, damit ich meinen Schlaf bekomme? Wie kann ich das vielleicht mit meinem Mann aufteilen? Vielleicht wäre ja auch eine Strategie, zu sagen, ich kann einfach neben dem Kind nicht schlafen. Kann mein Mann das vielleicht?
Ah, spannend.
Ja. Tauschen wir mal die Seiten. Wo, an welcher Stelle schläft denn das Kind? Oder ich brauche meinen Schlaf, gleichzeitig möchte ich meinem Kind auch die Nähe geben. Also 3 Nächte schlafe ich da, 4 Nächte schlafe ich in einem anderen Zimmer. Also wo, wenn es jetzt nur um diese so. Mhm. Jetzt geht, das Kind hat das Bedürfnis nach Nähe und Sicherheit. Und das Kind hat ja jetzt gerade auch keinen Konflikt. Die Frage ist für mich immer, also mein Bedürfnis nach Schlaf kann ich mir schon auch noch anders erfüllen, außer die Strategie, das Kind in ein anderes Zimmer zu legen. Wenn ich jetzt den Glaubenssatz habe, das Kind muss in einem anderen Zimmer schlafen, würde ich mich mal damit beschäftigen, was dahinter steckt. Weil das ist ja, das kommt ja von außen. Mhm. Niemand muss. Ja, sondern es ist so wichtig, dass sich alle wohlfühlen.
Glaubst du, wenn ich kurz einhaken darf, siehst du irgendeine Möglichkeit mit einem Kind, was unter 3 ist, im Gespräch dem Kind zu vermitteln, egal was die Eltern wollen, dass es nicht im Bett schläft, oder ist das unmöglich?
Also Kinder können das nicht, die können gar nicht so viel verstehen. Also vom Verstand her kann ich nicht reden, du pass mal auf, das ist jetzt so, wir haben das jetzt so entschieden und ich bitte das jetzt, dass du das verstehst und dass du da mitmachst. Also hallo? Nee. Nur wenn ihr müsst ja ausprobieren, die Strategien. Ist ja auch nicht klar, wenn ihr was gefunden habt, dass das auch funktioniert. Es kann ja auch sein, dass ihr was anderes braucht, das rauszufinden. Ja, was braucht jeder, damit er schlafen kann? Vielleicht kann es auch so sein, dass ihr sagt, wir gucken mal, was für eine Nähe braucht denn das Kind?
Ja.
Wie vielleicht hilft ja, tatsächlich das Nachthemd der Mutter mit reinzulegen oder die Kissen. Bei anderen wieder nicht.
Ja.
Nur vorher ist es so wichtig, erstmal herauszufinden, was sind die Bedürfnisse der einen. Wenn ich schon sofort mit Strategien anfange, wird es nicht gehen, weil die Einfühlung fehlt. Und ich habe kein Patentrezept.
Ja, spannend.
Nur dieses Familienbett ist für viele Familien die Lösung. Du machst ein Riesenbett in das Zimmer, also am besten das ganze Zimmer ausgefüllt mit Matratzen.
Ja. Ja,
und jeder hat da so seinen Space. Ist auch nicht für alle. Es gibt auch Menschen, die sagen, es kommt mir doch nicht, ich habe hier Schlafzimmer und da ist mein Bett und da hat das Kind nichts zu suchen, wenn das für ihn nicht geht. Also das, du merkst schon, ich kann...
Und jetzt ganz blöd von außen gedacht, meinst du, man könnte dieses Nähebedürfnis tagsüber mehr stillen?
Das ist auch möglich.
Das, da könnte
das
man
Kind
auch gucken.
Das braucht ja offensichtlich, dass es eben Sicherheit gibt, dass es da schlafen kann. Du kannst gucken, ob du das am Tag mehr gesättigt kriegst, dass es mehr Sicherheit hat abends. Jedes Kind ist ja auch anders nähebedürftig.
Ja, Wahnsinn.
Also bei meiner Tochter ist dann irgendwann rausgekommen, wir hatten eine riesen Herausforderung mit dem Schlafthema die ersten 8 Monate. Die schläft am besten, wenn sie alleine schläft.
Das muss man auch erstmal rausfinden.
Da kommt ja auch keiner drauf.
Nee.
Ja. Und dann habe ich zum Beispiel, sie hat maximal 1,5 Stunden am Stück geschlafen. Und wir sind natürlich am Stock gegangen. Und was habe ich irgendwann gemacht? Ich habe mir Hilfe geholt, anthroposophisch, mit den Ansätzen und mit meinen Ansätzen. Und es hat mir total geholfen, weil ich so überfordert war durch diese Übermüdung auch. Ich hatte teilweise gar keinen Zugriff mehr auf mein ganzes Wissen. So wie, wie gelöscht war das so.
Ja.
Ja? Weil ich habe monatelang eigentlich nicht geschlafen.
Ja.
Und wir haben uns einfach angeguckt, okay, was können die Ursachen sein? Wie sieht der Alltag aus? Was kann ich im Alltag ändern? Was hat auch viel damit zu tun? Sie hat oft gefroren. Ja, ich habe angefangen, sie wärmer anzuziehen. Ich habe den Alltag noch ruhiger gestaltet, obwohl er schon sehr ruhig war. Ich habe ihr Zimmer fertig gemacht mit einem Baldachin, mit ganz viel Kissen im Bett, obwohl das ja eigentlich von abgeraten wird. Ja, weil sie braucht ganz viel Nähe und gleichzeitig braucht sie ganz viel Ruhe.
Ja.
So, und das habe ich im Alltag versucht, eben mehr Ruhe reinzukriegen, sie mehr warm zu halten, auch nachts zu gucken, dass sie warm ist. Du, und die hat, dann war ihr Zimmer fertig. Ich habe im Alltag die Sachen peu à peu geändert und dann war der Tag, wo ich auch mitgeteilt habe, klar, da war sie irgendwie 8 Monate alt, nur da habe ich schon mitgeteilt, das hier ist jetzt dein Zimmer, das ist dein Bett und hier wirst du schlafen. Das war für mich gesetzt, weil mein Mann und ich sind am Stock gegangen. Das Kind hat überhaupt nichts davon, wenn wir nur gucken, dass das Kind irgendwie schläft und wir irgendwann nicht mehr über die Straße gehen können.
Ja.
Das war ganz klar, das braucht es jetzt. So. Und die hat von einem Tag, die hat geschlafen.
Wahnsinn.
Ja, wegen Phänomen.
Ja.
Und dann ging es noch um den Tagsschlaf. Da habe ich ihr sehr geholfen, sehr bedürfnisorientiert, sehr liebevoll. Immer, es geht ja darum zu begleiten. Es heißt ja auch nicht, wenn wir jetzt bedürfnisorientiert leben, dass es keine Konflikte mehr gibt. Nein, wir brauchen sogar Konflikte, um uns weiterzuentwickeln. Ja? Ja. Ich würde sogar sagen, eigentlich lieben wir Konflikte, obwohl sie natürlich in dem Moment sich wirklich scheiße anfühlen, aber ja, bis heute, und das wird sich auch nie ändern. Nur es geht um die Entscheidung, wie möchte ich einen Konflikt leben, wie möchte ich damit umgehen.
Ja.
Und ob das jetzt das Schlafthema ist oder irgendein anderes Thema, ist mir wurscht.
Mhm. Ja. Mir hat noch eine Hörerin geschrieben, die deinen Podcast gehört hat und deine Methode angewendet hat. Also das ist ein Junge, der glaube ich zwischen 2 und 3 ist, der immer haut, wenn er wütend wird, die Mama. Und dann hat sie wie bei dir angewendet, dann soll man ja die Hand heben und irgendwie Stopp sagen. Ne?
Also Stopp ganz, gehauen wird nicht.
Genau, so wie Finger du weg. Sagst, genau. Mhm. Und sie meinte, dann macht sie das, war ganz glücklich und er war unbeeindruckt und hat weitergemacht. Dann hat sie das gesagt mit dem ins Zimmer gehen, hat ihn auch nicht interessiert.
Aber ins Zimmer sage ich nicht.
Okay, aber dann auf jeden Fall meinte sie, er war so unbeeindruckt und dass sie dann merkt, und ich glaube, das ist auch typisch, nichts greift. Wie soll sie dann da weitergehen?
Also, ja. Wenn das Kind haut, macht es das Kind nie, weil es böse ist.
Ja, genau, das ist, glaube ich, ein gutes Thema, ne? Weil viele hauen. Ja. Ne?
Und es ist immer der Versuch, auf ein unerfülltes Bedürfnis hinzuweisen.
Ja.
Es ist der Versuch, um Hilfe zu bitten.
Mhm.
Und es ist das Bestmögliche, was dem Kind gerade zur Verfügung steht. Und es ist so wichtig, dass wir rauskommen aus diesem du haust, du bist schlecht.
Ja.
Oder wie unangenehm.
Oder man schämt
mein
sich,
kind,
alle gucken. Ne?
Mein Kind hat mich gehauen gerade. Mein Kind haut gerade auf mich ein. Ist die Situation. Ja?
Ja.
Da geht es um Gewalt.
Mhm.
Ja, ist ganz klar, es wird nicht gehauen. Das heißt, ich halte das Kind, gehauen wird nicht, Finger weg. Und dann wird es ein Gerangel geben. Ja? Nur ich schütze mich. Ich lasse mich nicht hauen und sage, Stopp, gehauen wird nicht. Und es wird immer weiter gehauen.
Ach,
sondern
verstehe.
Ich nehme die weg. Ich gehe dazwischen. Und dann wird es ein Gerangel geben.
Weil so. Das Kind wird vielleicht erstmal noch böse.
Und dann wird es wahrscheinlich wütend. Okay, dann kommen die Gefühle raus.
Ja.
Ja, und in dem Moment kann ich auch gar nicht viel sagen. Das Kind ist wie in so eine Glasglocke. Und so, so hört es ungefähr die Mutter.
Okay.
Ja? Also halt einfach die Klappe.
Ja.
Wichtig ist, der Körperkontakt lässt das Kind es zu. Manche Kinder sind ja in
weg,
dem,
ne?
Genau, manche Kinder wollen ja auch gar nicht. Dann okay. Dann, und ich versuche immer, mich auf die Ebene zu begeben. Also wenn das Kind auf dem Boden liegt und wie so ein Maikäfer um sich schlägt, dann setze ich mich auf den Boden und versuche schon mal das Knie anzufassen, schlägt es mich weg. Ich bin hier.
Ja.
Ja, ich sehe dich.
Mhm.
Mhm. Ja, ich höre dich. Ja, ich bin hier. Und die ganze Zeit wütet das Kind. Okay, und irgendwann lässt das Kind den Körperkontakt zu.
Mhm.
Dann hast du schon die erste Hürde genommen.
Ja.
Meistens kannst du das Kind dann auch schon auf den Arm nehmen und dann sagt es so in sich zusammen.
Mhm.
Und dann ist eigentlich erstmal so, oh, das war gerade ganz schön viel Gefühl. Ne?
Das sagst du dem Kind?
Ja. Mhm. Boah, das war anstrengend. Ne? Ja. Ich verurteile das Kind nicht einmal dafür.
Mhm.
Weder, dass es geschlagen hat, dass es wütend war. Und jetzt habe ich, du siehst mich ja gerade, ich habe es auf dem Schoß, ich schaukel.
Mhm.
Das war hart, ne? Ja. So viele Gefühle gerade. Mhm. Du hast gesagt, zwischen 2 und 3, ne?
Mhm.
So, ja. Ich bin auch ganz erschöpft gerade. Ja, das ist eigentlich
ist
auch mal ganz
auch,
erschöpft.
Ne?
Das ist wirklich, also es ist hart.
Ja.
Diese Situationen sind einfach derbe.
Mhm.
Ja. Oh. Du warst ganz wütend, ne? Mm, das wolltest du mir zeigen, ne? Ja. Du hast mich gehauen und du wolltest mir zeigen, wie wütend du bist, zum Beispiel.
Ja.
Ja, ja. Mm. Ja, das habe ich gesehen. Du warst ganz wütend.
Mhm. Mm.
Ja, und dann würde ich darüber sprechen, weil ich weiß ja jetzt nicht, worum es ging.
Ja.
Ja. Nur dieses Hauen ist eine Strategie, die das Kind gerade wählt, um auf etwas aufmerksam zu machen. Verurteile ich das Kind dafür, komme ich nicht weiter. Und im Nachgang, wie in der Situation bei zwischen 2- und 3-Jährigen, ist das Gespräch dann auch erstmal beendet. Ganz ist die Körperkontakte so wichtig, die Annahme.
Ja.
Ja, und nicht, das wird aber nicht gehauen. Du hast mich jetzt gehauen, das tut mir auch weh und das wird jetzt aber nicht mehr gemacht. Ne? So, und machst du das noch einmal? Sondern einfach Fakt. Du wolltest mir damit zeigen, wie wütend du bist. Ja. Warst ganz überfordert. Ne?
Mhm.
Du wolltest so unbedingt den Lolli haben. Ja.
Mhm.
Du möchtest selber entscheiden, was du isst, wann du ein Lolli isst. Das nervt dich, ja. Mhm. Und dann entweder dann, wahrscheinlich ist das Kind schon fertig jetzt, nochmal später, nochmal, weißt du, noch heute Nachmittag mit dem Lolli.
Mhm.
Da warst du so wütend, ne? Mhm. Das Wichtige ist, mir ist total wichtig, dass wir alle heile bleiben. Und wenn die Gefühle, kannst du dich noch erinnern, wenn die so rauskommen, hast du eine Idee, was du stattdessen machen könntest? Mhm. Und ich mache wieder nicht den Vorschlag einer Strategie.
Ja, verstehe.
Mhm. Ja? Und meistens kommt was. Kinder sind sehr kreativ. Also meine Tochter hat mir irgendwann vorgemacht, wie sie dann den Stuhl auf den Stuhl tritt. Ist für mich in Ordnung, da geht nichts kaputt. Die Gefühle kommen raus, ist körperlich, ja. Nur ich werde in Ruhe gelassen. Es bleibt alles heile, das Kind bleibt in Sicherheit. Okay. Ja, das hat sie dann auch gemacht und dann war das irgendwie gar kein Thema mehr. Also eben, es geht auch darum, wenn du sagst, ne, eine Hörerin hat oder bei Instagram hat gesagt, ich habe das gehört, ich wende das an. Also das ist kein Rezept.
Ja, ja, verstehe. Ja,
es ist wirklich eine Lebenshaltung und es ist eine Gehirnwäsche. Wenn du anders aufgewachsen bist, ist es eine Gehirnwäsche.
Das hast du ja, als wir uns vorhin zum Essen getroffen, auch so gesagt. Das, also für mich klang so raus, man musste auch milde mit sich sein, wenn man das versucht anzuwenden am Anfang, ne?
Nee, du musst ja nicht, sondern...
Wenn du dich dafür entscheidest.
Ja. Genau, weil anders, sonst verurteilst du dich ja. Eben. Und dann bist du auch nicht mehr im Sinne der GfK.
Genau.
Und wir können das jetzt auch kurz ganz groß machen. Mhm. Es geht wirklich darum, wegzukommen von Feindbildern, Verurteilung und Beurteilung. Das gilt genauso wie für Vergewaltiger und Massenmörder.
Ja.
Und es ist eine Riesenherausforderung. Und da bin ich auch noch nicht angekommen. Ja, nur der Mascha Rosenberg, der die GfK entwickelt hat, der hat mit Mördern im Gefängnis geredet, ohne sie zu verurteilen. Mhm. Und das ist natürlich ein... Wir bleiben jetzt hier so in unserer Sphäre. Ja. Nur da wollen wir eigentlich hin.
Mhm. Ja.
Ja.
Ja, ich überlege gerade, wie ich denke. Also erstmal habe ich beobachtet, dass so eine Sehnsucht ist nach den richtigen Antworten. Also ich habe das Gefühl, so seit 5 Jahren werden so viele Ratgeber produziert, gelesen und die Suche ist so groß, weil gefühlt alle das richtig machen wollen. Und ich würde dir so gern Raum geben für eine Sache, wo du dich gerade stark machst. Vielleicht kannst du das erzählen mit dieser Prämierung für den Grimme-Preis, weil ich glaube... Es kommt bestimmt auch aus dieser Sehnsucht, es richtig machen zu wollen und gleichzeitig mit dieser Überforderung. Weil was du eben angesprochen hast, dieses, man schläft nicht, man ist seelisch
so am Ende. Verzweifelt. Genau. Das ist wirklich, das sind ganz schlimme Momente für Eltern. Und dann ist ja auch die Frage, an wen du gerätst.
Ja.
Und es gibt einfach diesen Dokumentarfilm, der nennt sich Elternschule. Und da werden Methoden angewendet in einer Klinik, die sind 30, 40 Jahre alt. Also da werden Kinder ans Bett gefesselt, Schlaftraining, Essenstraining, das Essen wird verweigert, Trennungstraining. Es gibt eine spezielle Methode, um Neurodermitis zu bekämpfen, wo die Kinder, also der Ansatz ist so, dass es werden keine Schutzmaßnahmen getätigt und dass die Kinder sich irgendwann selber aufhören zu kratzen aufgrund des eigenen Schmerzes.
Bei Neurodermitis hat man starken Juckreiz. Ne?
Ja, versorgt.
Dann offen, ne?
Ja.
Und bleiben offen.
Genau. Der Ansatz ist der, dass aufgrund des eigenen Schmerzes du irgendwann aufhörst zu jucken.
Auch bei Babys, ne?
Ja.
Um es zu verstehen.
Bei Säuglingen, ja. Und auch hier möchte ich diese Klinik und die Methoden nicht verurteilen.
Mhm. Ja, was dir schwerfällt bestimmt.
Das ist schon grenzwertig manchmal. Kommt auf die Tagesform ab. Ich möchte auch keinen Kampf führen mit denen.
Ja.
Ja, meine Vision ist einfach, dass ich immer mehr Eltern mit meiner Arbeit erreiche, damit sie selber entscheiden können, womit sie sich wohlfühlen. Weil es geht auch nicht um richtig und falsch.
Ja.
Jetzt ist dieser Film für den Grimme-Preis nominiert, natürlich nicht wegen des Inhalts, sondern ich weiß gar nicht.
Man weiß es nicht, ne?
Ich habe es nicht rausgefunden. Nur diese Nominierung an sich kann ja schon dazu führen, dieser Film ist sogar nominiert gewesen.
Ja.
Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er den Preis nicht bekommt.
Hoffen wir mal.
Sprechen wir uns wieder.
Ja.
Ist sogar nominiert gewesen für den Grimme-Preis. Das muss ja besonders gut sein.
Genau.
Der ist aber für was ganz anderes nominiert gewesen. Und mir fehlt da einfach der öffentliche Austausch und auch die... Naja, da fehlt mir auch dieser journalistische Geist, alle Seiten zu beleuchten. Mir ist das zu einsichtig. Ja, und wenn Eltern sich entscheiden, sie machen das so, ist es doch, dann machen sie es so. Ich habe das nicht zu entscheiden, nur ich möchte einfach, dass so viele wie möglich mitkriegen, ach guck mal, so geht's auch. Natürlich ist der Weg langfristiger bei mir. Mhm. Wenn ich das Kind irgendwie 3 Nächte ans Bett fessle, habe ich ein schnelleres Ergebnis. Nur, wir wissen heutzutage aus den Ergebnissen der Psychologie und der Forschung, was das mit der Seele macht, des Menschen.
Ja.
Und das wissen doch so viele, die so aufgewachsen sind. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, das hat was mit dem eigenen Schmerz zu tun.
Mhm. Den man nicht will, ne?
Mhm.
Den man
nicht ran will. Vielleicht, ja, ich weiß es nicht.
Weißt du, was für mich viel schlimmer ist, dass, wenn es so eine Institute oder so, wie nennen die sich?
Klinik. Eine Klinik, ja. Mhm.
Dass es so eine Klinik gibt, heißt ja, dass der Bedarf ist oder dass das Elend oder ja, die Verzweiflung.
Die Eltern sind da und ich mache auch diesen Eltern überhaupt keinen Vorwurf. Wirklich, ich möchte weg davon, irgendjemanden zu verurteilen. Das sind hilfesuchende Menschen und die kommen dahin und die wissen gar nicht, dass es was anderes gibt. Und es wäre so schön, wenn einfach viel mehr Menschen wüssten, dass es auch andere Methoden gibt und dann kann sich jeder das raussuchen.
Glaubst du, dass es immer so war, man kriegt es nur mit durch die Medien? Oder glaubst du schon, dass in unserer Zeit Eltern verzweifelter sind? Als wir klein waren, vom Gefühl her, war das anders? Oder wurde darüber nicht berichtet?
Tja, das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, dass diese Problematen, viele davon waren schon immer da. Mhm. Viele sind jetzt auch gesellschaftlich entstanden, durch auch viel über Reizüberflutung und so weiter. Mhm. Ich glaube, man hat früher einfach gar nicht ja so viel drüber gesprochen. Dass man hatte ja zu funktionieren, auch als Eltern. Und das war sehr peinlich zuzugeben, dass zu Hause nichts läuft.
Ja.
Ja, und jetzt immer mehr Menschen machen halt den Mund auf. Mhm. Wie schön.
Ja.
Ja, und immer mehr Menschen öffnen so ein bisschen die Wohnzimmertür, wie es denn zu Hause eigentlich abläuft.
Ja.
Das ist noch ein ganz langer Prozess. Ich befürchte, dass ich das nicht erleben kann, nicht erleben werde.
Doch,
dass es über den Tellerrand ging.
Weißt du, was ich mag? In einem deiner Podcasts, da ging es um Babys. Mhm. Und ich fand das so schön, weil vieles ist ja auch, man muss sich reindenken, man muss sich einlassen. Aber das auch, ich weiß nicht, ob das Teil deiner Arbeit ist oder auch wirklich von der gewaltfreien Kommunikation, wo es darum ging, dass das Baby aus dem Mutterleib kommt und man vielleicht auch einfach dass man das auf links dreht, ne? Dass man die Nähte nicht spürt. Mhm. Und das sind so Sachen, wo ich glaube, das ist auch Teil der gewaltfreien Kommunikation. Oder würdest du sagen,
das ist eher anthroposophisch sogar,
okay,
zu gucken, ist es gemischt auch mit GfK, weil es geht mir ja darum zu gucken, was hat denn das Neugeborene gerade für Bedürfnisse?
Ja.
Und dafür muss ich mir angucken, wo es herkommt. Mhm. Es kommt aus diesem Mutterleib, aus diesem Geschützten, die Geräusche sind gedämpft, es ist alles ganz weich, ja, und die Haut ist noch ganz empfindlich, sieht noch nichts, kennt eigentlich nur die Stimme der Mutter und auf einmal hört es mehr.
Ja.
Und dann sind die Bedürfnisse ja Schutz, Nähe, Sicherheit. Und wie kann ich diese Bedürfnisse bestmöglich befriedigen?
Ja.
Und wenn wir jetzt nur das Beispiel nehmen mit der Kleidung, ist doch logisch, die Haut ist den Mutterleib gewöhnt. Das ist alles ganz weich, das ist diese Schmiere.
Ja.
Und dann, wenn du die Klamotten normal anziehst, haben die ja diese Nähte drin.
Genau.
Und das, wenn du das nicht kennst, drückt es total.
Ja.
Und deswegen ziehst du die Sachen auf links. Und am besten nimmst du Wolle-Seide, weil das ist ganz weich. Baumwolle ist viel, viel, also kannst ja, wir spüren das teilweise ja gar nicht.
Nee,
nur wenn du dich
absolut.
Damit einfach mal auseinandersetzt. Und das war für mich jetzt das geringste Übel, die Klamotten auf links zu ziehen.
Absolut.
Also, und die Schilder rauszuschneiden und so, ja.
Wie bist du auf diesen Podcast gekommen?
Auf meinen?
Ja. Sag nochmal, wie er heißt in Gänze.
Familie, Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Und der ist jetzt genau ein Jahr alt.
Und ganz toll.
Gefällt er dir, obwohl du gar keine Mama bist. Ja,
und weil, wenn ich es kurz sagen darf, du kannst ja sagen, ob es Quatsch ist. Weil ich finde, ich kann schon ziemlich viel übersetzen, was
klar.
Ich mit Kindern
ist. Ja, klar.
Ist.
Die GfK ist ja nicht nur für Kinder im Gegensatz. Die ist... wie ich da drauf gekommen bin? Naja, ich habe den Entschluss offensichtlich schon ganz lange getroffen gehabt, dass ich das beruflich machen möchte. Das habe ich aber erst wiedergefunden, als ich die Trainerausbildung gemacht habe, während der Schwangerschaft mit meiner Tochter, habe ich mir einen Ordner gesucht von meinem allerersten Kurs der GfK.
Ja.
Der war schon 10 Jahre her. Und da habe ich drin rumgeblättert und habe ein Blatt gefunden, wo ich notiert hatte, wohl während des Kurses, was ich alles mal machen möchte. Und da stand sehr viel, also auf jeden Fall beruflich, mit Eltern und so weiter.
Ja.
Podcast stand da noch nicht drauf, weil den gab es damals noch gar nicht. Und das habe ich einfach über Instagram mitbekommen, dass halt einige jetzt irgendwie so Podcasts machen.
Ja.
War für mich klar, ich rede gerne. Ich hasse es ja zu schreiben.
Mhm.
Also Blog kam für mich nicht in Frage.
Ja.
Und meine Vision ist ja, so viele Eltern wie möglich zu erreichen.
Ja.
Und deswegen war das mein Weg.
Erzähl von diesen Live-Kursen, wo man dich erleben kann, und von deinem Baby, was du gerade hast.
Ja, ja, genau. Also ich bin nicht schwanger, ganz ruhig bleiben. Ich bin nur im Herzen schwanger. Also genau, ich gebe Kurse in ganz Deutschland zur Einführung in die gewaltfreie Kommunikation. Da sind bisher nur 14 Teilnehmer jeweils zugelassen. Das heißt, sehr intensiv, und die sind relativ schnell ausgebucht.
Mhm.
Sie sind speziell für Eltern. Mhm. Und auf meiner Webpage findest du immer die aktuellen Städte, wo ich so bin.
Hast auch einen tollen Newsletter, ne?
Ja, habe ich auch. Genau, den Herzensletter. Wenn du den abonnierst, kriegst du als Begrüßungsgeschenk ein Freebook.
Oh.
Ja, und zwar GfK in Kindersprache, Bedürfnisse in Kindersprache. Also wenn ich zum Beispiel sage Autonomie, versteht mein Kind mich ja nicht. Mhm. Wie kann ich das übersetzen? So. Genau, und mein Baby, was gerade erst so ein bisschen heranwächst, ist der Online-Kurs zur gewaltfreien Kommunikation, der im Mai geplant ist, dass er online geht. Und da bin ich einfach ganz glücklich damit, weil ich so viele Follower habe, die, weiß ich, teilweise schreiben die mir aus Dubai. Ich habe auch schon eine Einzelberatung in Dubai gegeben. Also ich habe in Deutschland gesessen.
Ja, ja.
In Dubai und Amerika und Norwegen und wo sie alle sind. Und dass ich die einfach auch, mein Bedürfnis ist ja auch ein großes Bedürfnis, die Wirksamkeit.
Ja.
Und mit diesem Online-Kurs werde ich mir dieses Bedürfnis auf jeden Fall noch mal mehr erfüllen.
Mhm. Ja. Und viele von meinen Zuhörern kennen dich ja auch wegen einem Kinderbuch, was du auch gemacht hast.
Oh ja, das stimmt. Wo liegt es denn? Wir sitzen doch hier an meinem Tisch. Das ist das Abenteuer meines Lebens, wie ich meinen besten Freund gefunden habe. Warum liegt es denn?
Ja, weil also, wahrscheinlich mein Mikro draufsteht.
Irgendwo, genau. Irgendwo liegt jetzt dieses Buch. Und das habe ich mit einer Bekannten zusammen geschrieben, mit der Nadine Jolic. Mhm. Und ja, ich wollte schon so lange ein Kinderbuch schreiben. Mhm. Und dann haben wir uns irgendwie, haben sich unsere Wege gekreuzt. Und ich bin total stolz auf dieses Buch, weil das ist eine, da ist die GfK so spielerisch eingebaut.
Ja.
Was einfach ganz selbstverständlich wirkt, glaube ich, auch für die Eltern, die das vorlesen. Einfach so ein bisschen in diese Sprache reinzukommen, über Gefühle zu sprechen, über Bedürfnisse, was brauche ich eigentlich gerade und so. Und ja, das ist ein kleines Meisterwerk, finde ich.
Ich finde es auch ganz sauer. Ich habe noch eine letzte Frage. Du weißt ja, ich beschäftige mich mit Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Und das sind natürlich auch ganz viel hat bezogen darauf, dass Menschen vielleicht auch anders aussehen.
Mhm.
Und mich würde total interessieren, was du dazu sagst aus dieser Sicht. Was können Menschen machen, wenn sie in ihrem Alltag oft angeschaut werden oder immer angeschaut werden im Stadtbild?
Die Blicke.
Die Blicke. Wie würdest du da vorgehen? Weil ich denke, oder so, das ist mein Tipp, dass es menschlich ist, Dinge anzuschauen, die anders sind, aber die Bewertung da ja von dir selber getätigt wird und da ist ja noch gar keine Bewertung drin.
Es ist erstmal nur ein Blick.
Genau.
Ne? Und die Frage ist, was der bei dir auslöst.
Genau.
Das heißt, wir sind sofort bei mir und nicht bei dem anderen.
Ja.
Und sofort würde ich sagen, okay, den Blick, den ich eben bekommen habe, was löst der bei mir für Gefühle aus? Und der wird dich hinfühlen zu einem unerfüllten Bedürfnis. Und dann ist es so, kümmere dich um dein Bedürfnis. Und je mehr du das sättigst, desto mehr werden dir die Blicke egal sein.
Mhm.
Das hört sich jetzt so leicht an, das weiß ich. Also ich weiß nur, als ich mit der GfK angefangen habe, vor 13 Jahren, habe ich, wenn ich so versucht habe zu reden, dauerte das alles noch etwas länger, weil es sehr ungewohnt war. Und was mache ich jetzt? Und wenn ich dann im Kindergarten zum Beispiel saß und mein Sohn hatte in der Garderobe einen Wutausbruch und ich habe versucht, das irgendwie im Sinne der GfK zu begleiten, die Blicke, die ich da gespürt habe und gesehen habe, ich war einfach so unsicher, weil mir natürlich die Sicherheit im Umgang mit der GfK und auch das Selbstbewusstsein gefehlt hat. Was habe ich gemacht? Mehr Übung, Kurse besucht, mehr Austausch mit Eltern, die genauso leben wollen. Ja?
Ja.
Und dann gab es einen Punkt, das war ein Seminar, das war speziell für Eltern und deswegen mache ich ja auch speziell für Eltern. Da habe ich so einen Austausch erlebt mit anderen Eltern in der gleichen Situation und ich bin von dem Seminar nach Hause gekommen und ich habe die Blicke nicht mehr gespürt. Also die haben bei mir nichts mehr ausgelöst.
Wow.
Ja. Und es ist ein Prozess und ich kann dir auch hier keine Pille geben und ich weiß, ich bin nicht übergewichtig, nur wenn ich es wäre, wäre das genau das Gleiche.
Natürlich, genau.
Ja. Und ich wünsche euch einfach vor allem ganz viel Freude dabei, weil ich finde, Humor ist so hilfreich.
Ja. Immer alles ist sehr abgeschlossen, ne?
Genau, ja, es beschäftigt sich immer ein Thema oder ein Thema geht über zwei Folgen. Und es heißt ja das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Es geht los mit A wie Anziehen und B, glaube ich, wie Belohnung und Bestrafung. Mhm. Und dann geht's, also es ist immer ein Buchstabe. S wie schützende Gewalt, S wie schlaflose Nächte, P wie Praxis im Umgang mit Babys, die GfK mit Babys, G wie GfK mit Großeltern, ein Gespräch mit meiner Mutter, was viele Hörer sehr begeistert. G wie Gerechtigkeit im Familienalltag und oh Gott, ich habe ja schon 25 Folgen.
Richtig.
Ja.
Und was ich jetzt mal sage, wir sitzen hier ja 2020 im Februar. Noch kann man bei dir Beratung buchen? Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht in einem Jahr nicht mehr geht, weil du anders ausgelastet bist.
Ah, interessant, okay.
Weiß man, also, aber jetzt geht es noch. Ne? Man kann dir einfach über die Homepage eine Anfrage schicken.
Ja, am besten über meine Webpage und ich berate im Grunde genommen zu allen Themen.
Ja.
Genau, jegliche Form von Konflikt, die du hast, speziell jetzt mit Kindern, nur wenn jetzt jemand hört, keine Kinder hat und möchte gern...
Würde ich toll finden, ne?
Keine, das ist überhaupt gar kein Problem. Ja. Genau, und dienstags ist immer mein Beratungstag und es gibt ein 15-minütiges telefonisches Vorgespräch, wo wir uns einfach kurz mal abchecken und ich so ein bisschen erkläre, wie das läuft und worum geht es denn und so weiter. Und die Beratung kann stattfinden hier, wo du jetzt sitzt, in Berlin.
Sehr schön.
Oder am Telefon. Also ja, wie gesagt, das ist kein Problem. Und die Beratung macht mir unglaublich viel Freude. Und es ist einfach so schön zu sehen, wie die Menschen dann so ihren Weg gehen.
Ja, das glaube ich. Ja. Hast du noch was du sagen möchtest, Kathi? Weil wir müssen los.
Ja, ich möchte los.
Ach ja, nicht wir müssen, wir möchten los.
Ich möchte los,
und ich möchte dich
weil mir mein Bedürfnis nach Verlässlichkeit wichtig ist, weil ich meinem Vater, der auf meine Tochter aufpasst, gesagt habe, ich bin um 18 Uhr zu Hause.
Genau.
Das heißt, ich muss nicht, sondern ich erfülle mir mein Bedürfnis nach Verlässlichkeit, wobei ich ein bisschen bedauere, weil mein Bedürfnis nach Austausch mit dir offensichtlich unersättlich ist. Auch das habe ich mitzugeben. Also wirklich, lasst uns gemeinsam eine friedvolle Welt gestalten. Und ich lade euch einfach ein, euch die GFK, die gewaltfreie Kommunikation, mal näher anzuschauen. Vielleicht ist es was für euch. Und ich würde mich sehr freuen, euch auf eurer Reise, GFK-Reise, begleiten zu dürfen. Und bedanke dich bei dir ganz herzlich für dein Interesse an mir, meiner Arbeit, dein Vertrauen. Und freue mich, dich wiederzusehen.
Ja, Dito, ich danke dir sehr. Ich verlinke natürlich alles, dass man dich überall findet.
Wir wollten ja noch ein Buch verlosen, fällt mir gerade ein.
Oder einen Online-Kurs, je nachdem, was du möchtest. Wobei, das kannst du dir auch jetzt noch im Off überlegen.
Ah.
Und ich schreibe es in die Shownotes, oder?
Sensationell.
Oder du weißt es schon, weil wir wollen uns ja, wir wollen uns, kann ich sagen, wir wollen, oder ist das auch
nicht falsch?
Wir wollen keinen Stress.
Nee, wir wollen, kein Stress ist negativ, genau, wir wollen Entspannung und Leichtigkeit.
Ja, und Spaß an der Freude.
Ja, genau. Also ich verlose auf jeden Fall was.
Ja, das ist sicher.
Sicher, und eigentlich ist er sicher, ich verlose ein Buch, Punkt aus.
Ja.
Und ich verlose einen Platz in meinem Online-Kurs, Einführung der GFK im Mai. Mehr kann ich noch nicht sagen. Und du wirst das dann bei Instagram bekannt geben.
Absolut.
Okay, dann machen wir das Ding fest.
Ja, super.
Check, schlag ein.
Ja. Und jetzt könnten wir nochmal so ein schönes Bürger-Lars-Dietrich-Lied singen. Oder irgendwas aus den 80ern. Was ist denn so typisch? Was hast du gehört? Ja, dafür sage ich wieder was. Ne?
Ja, also bitte hör doch mal auf damit. Ich will erstmal den Flugmodus rausmachen. Dann, ich weiß, was ich anmache.
Ja, sehr gut. Du, pass auf, ich krieg noch GEMA-Ärger.
Wahrscheinlich.
Ja. Zahlst du die Hälfte?
Ja, mach ich. Moment, habe ich ja gesagt?
Ja.
Gott, bei dem Lied könnte das ein bisschen...
Oh Gott, ich bin so gespannt. Oh ja. Oh. Das passt ja sehr schön, ne?
Ja.
Katharina. Darf ich das sagen?
Darfst du sagen?
Es gibt nicht viele Menschen auf dem Erdball, die das sagen, ne? Kathi. Ja.
Warte, wir warten noch kurz. Bis
natürlich.
Die Zeit nehmen wir uns.
Absolut. Ich habe sehr viel gelernt.
Hast du heute?
Ja.
Und das freut mich.
Ja. Ja.
Wenn ich singen könnte, würde ich jetzt so freuen. Mach lauter. Komm. Bam, 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 bam.
Toll.
Okay, ihr Lieben, haut rein.
Ja?
Genießt das Leben.
Das war sehr schön. Weißt du was, noch als letzter Kommentar?
Ja, komm, hau noch einen raus.
Wenn ich könnte, wenn ich Talent hätte, ich wäre so gern Opernsängerin geworden.
Ach,
ja.
Oh.
Ja.
Oh. Das wär's doch. Du auf der Bühne.
Ja, das hätte ich toll gefunden.
Sensationell. Ja. Und ich würde in Opernsängerin nicht. Ich würde einfach gern geil singen können. Stell mal vor, ich könnte jetzt hier ohne YouTube anzumachen.
Ja, mega, ne?
Ich hätte, Flugmodus hätte ich drin lassen können. Ich hätte dir hier einfach eine AM oder AM gegeben und du wärst hier vom Stuhl geknallt.
Aber darf ich dir was dazu sagen?
Nee.
Es gibt Leute...
Nee, ich habe gesagt, sie reden trotzdem weiter.
Es gibt jetzt viele Leute, die sagen, jeder hat eine Stimme.
Ich
muss sie nur finden.
Ja, ist ja, nicht so wichtig. Ne? Jetzt offensichtlich.
Später, wenn du in Rente bist.
Genau, wenn ich Langeweile habe.
Ja. Ja. Hast du ja nicht.
Nee. Also wir hören nicht auf, ne? Nee.
Also ich danke dir sehr. Wir denken an deinen Papa.
Ja.
An den guten Papa.
Ja. Hm? Ich komme gleich, Papa.
Ja. Ich danke dir für deine Zeit.
Ja. Gewaltfreie Kommunikation. Kathi Weber. Ich glaube, über dieses Interview denkt der ein oder andere von euch vielleicht auch noch mal ein bisschen länger nach. Und was mich unglaublich freut, dass ich zum einen dieses bezaubernd süße Kinderbuch verlosen darf, was wirklich wunderschön ist für Kinder und auch für Erzieher und Pädagogen und Omas und Opas und Patenkinder. Da verlinke ich euch mal den Link, dass ihr auch ganz unabhängig vom Gewinnspiel euch das gerne anschauen könnt. Und Kathis Online-Seminar, was sie gerade in den letzten Zügen auf die Beine stellt mit ihrem Team, da darf ich auch einen Platz verlosen. Wenn du gerne gewinnen möchtest, dann ist es folgendermaßen, wie immer ganz einfach. Du folgst Kathi Weber auf Instagram, du folgst mir auf Instagram und du schaust bei iTunes, dass du Klartext bei Katharina Pogacelski eingibst. Ich weiß, viele von euch haben auch ein iPhone oder ein Apple-Gerät und hören auf Spotify. Abonniere bitte meinen Podcast, gib mir eine 5-Sterne-Bewertung und dann schreib mir 1-2 Sätzchen, mach davon einen Screenshot und schick mir das bitte an meinen Instagram-Account oder auch an meine E-Mail-Adresse und dann schauen wir mal, wer von euch gewinnen wird. Alle Infos zu Kathi, ob das nun ihre Webseite ist, ob das ihr Instagram-Kanal ist, ob das ihr Buch ist, ob das ihr Podcast ist, all das verlinke ich dir in den Shownotes und ich bin super gespannt, wie dir diese Folge gefallen hat. Ich wünsche dir jetzt eine ganz tolle Zeit, die vor dir liegt. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir so sehr, meine liebe Kathi, für dieses tolle, offene, ehrliche Interview. Mir hat es ganz viel bedeutet und ich freue mich riesig, dass ihr zugehört habt. Bald kommt auch wieder ein neues Interview online, was euch hoffentlich auch gut gefällt. Und du denkst bitte daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben. Du bist nicht die Nebendarstellerin und du bist schon gar nicht die Statistin. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Danke dir fürs Zuhören. Deine Katharina.